Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Ausgabe 123 hat vieles gemeinsam mit der 122. Wir gehen wieder auf Reisen, allerdings heißt es diesmal statt Frankreich Fischland, statt Koschik Kastner. Hallo Corinna.
Hallo.
Statt Kreta heißt es Emilia Romana, statt Yasu, ciao, Dani Scarpa.
Ciao, hi Christian.
Und statt Segel setzen heißt es in die Pedale treten. Statt auf die Yacht gehen wir aufs Bike. Hallo Moni Sattler.
Hallo.
So, da haben wir wieder zweimal Krimi und einmal Sport. Wobei Moni, du wärst ja auch fast beim Krimi gelandet, beim echten sogar.
Ja, du meinst wahrscheinlich, weil ich aufgewachsen bin und wahrscheinlich zu viel James Bond geschaut habe und ich wollte eigentlich zum Bundesnachrichtendienst und habe globale Sicherheit, internationale Sicherheit studiert mit Fokus auf nukleare Waffen im Iran und Nordkorea. James Bond wurde leider nix, BND wurde nix, aber ich habe dann für den Internationalen Währungsfonds gearbeitet und für die Weltbank in den USA.
Boah, da erbleiche ich in Ehrfurcht. Und vor allem ist ja auch nützlich. Also mein, über nordkoreanische Nuklearwaffen kann man nie genug wissen in diesen Tagen.
Ja, genau deswegen habe ich dann noch Sport studiert danach, weil es mir ein bisschen zu heikel wurde. Meine Karriere in der Hinsicht ging dann zu Ende bezüglich internationaler Sicherheit und habe mich dann sehr auf den Sport konzentriert und habe dann Sport studiert. Das war dann leichtere Kost, nenne ich es mal.
Also ich kenne einen Autorenkollegen, der hat Archäologie studiert, weil er sich immer vorgestellt hat, das hat ganz viel mit Schlapphut und Peitsche zu tun. Und er musste dann auch feststellen, dass die Realität irgendwie anders aussah. Ist dann lieber Autor geworden.
Ja, ja, habe ich auch festgestellt.
Ich habe neulich ein total spannendes Buch gelesen, das in Korea teilweise spielte. Ich habe peinlicherweise jetzt vergessen, wie es hieß, aber es hat mir super gut gefallen und ich hätte nicht gedacht, weil ich so bekennende Schauplatzleserin bin, dass mich das überhaupt interessiert, aber mein Mann hat es mir in die Hand gedrückt und ich war so gefesselt und so fasziniert auch von den Zuständen, die da herrschen. Meine Mann weiß ja so einiges, aber das, was da so alles angesprochen wurde, hätte ich nie für möglich gehalten. Also von daher gesehen hätte ich das auch super spannend gefunden, das zu studieren, wenn ich damals vor vielen, 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 vielen Jahren vor der Wahl gestanden hätte.
Ja, das ist immer so eine Sache beim Studium, ne? Man weiß ja eigentlich nie so ganz, was so im Leben auf einen zukommt und auch die Zukunftsentwürfe, die man von sich selber hat und so, das divergiert ja dann später auch, also oft sehr, 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 sehr auseinander. Also bei mir war das auch so, dass ich ganz, ganz harmlose Dinge so wie Kommunikationswissenschaft und Geschichte studiert habe und hatte da eigentlich auch jetzt nicht wirklich einen Plan, als das angefangen hat, dass ich da mal später Autor werde, war eigentlich nie so geplant. Ich meine, bei dir, Moni, ist es ja, glaube ich, so, dass du eher aus dem Sport kommst und das Buch geschrieben hast aus deiner Erfahrung raus, oder?
Genau, also das ist tatsächlich auch mein zweites Buch. Mein erstes Buch ging über mein Leben, wo ein bisschen auch mit diesen internationalen Sicherheiten, dass ich Sport studiert habe. Dann wurde ich Unternehmensberaterin, hatte meine Midlife-Crisis mit 30. Darüber ging mein erstes Buch. Und ja, das zweite Buch ist tatsächlich entstanden dadurch, ich bin über die Alpen gefahren und ja, wollte erzählen und andere inspirieren, das Gleiche zu tun. Wie war es bei dir?
Also mein Buch spielt ja auch jenseits, oder meine Bücher spielen auch jenseits der Alpen in Italien. Aber tatsächlich, die Alpenüberquerung macht nur einen ganz kleinen Teil davon aus. Die Geschichte spielt dann entweder in Deutschland oder in Italien. Aber mit der Alpenüberquerung selber habe ich nichts am Hut. Wäre mir, glaube ich, zu anstrengend. Also mit dem Fahrrad zumindest.
Da kommen wir gleich zu. Ich sag euch nur ganz kurz, welches Buch Corinna garantiert gelesen hat. Ich habe es auch gelesen.
Ich habe es gerade selber
gefunden. Der Stern des Nordens, liege ich
ganz richtig? Ganz genau. Ich habe es gerade selber gefunden, hätte es auch eben noch nachgeschoben. Das war wirklich unglaublich, dieses Buch. Also toll, kann ich eben nur empfehlen.
Corinna, bist du denn irgendwelche Umwege gegangen, um da nochmal drauf zurückzukommen? Oder hattest du früher auch einen anderen Traum?
Also ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich habe angefangen mit 12 so meine ersten Geschichtchen zu schreiben. Die hatten allerdings immer nur so ein paar Seiten und dann fehlte der Mittelteil und das Ende und von Spannungsbogen hatte ich auch noch nichts gehört. Aber ich habe nie wirklich damit gerechnet, dass ich irgendwann mal was veröffentliche. Das ist erst viel, 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 viel später gekommen. Also als Traum, ich wäre gerne Fotografin geworden als Kind. Letztendlich bin ich dann in meinem Brotjob in der Verwaltung gelandet, und habe so ein bisschen das Schreiben, das dann nach und nach kam, so als Ausgleich für den doch eher trockenen Job betrachtet, so dass ich halt meine Abenteuer auf andere Weise erleben kann.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. War bei mir ähnlich eigentlich. Ich hatte auch so mit 8 oder 9 habe ich meinen Eltern, das weiß ich noch, saßen wir beim Abendessen und ich habe denen erklärt, dass ich später mal Schriftsteller werden möchte. Die sind da ein bisschen blass geworden, weil das klingt ja irgendwie nach klassisch brotloser Kunst. Aber das hat mich damals schon sehr fasziniert, das Geschichten erzählen. Hab das aber dann ganz aus den Augen verloren und wollte dann ganz andere Sachen machen. Und lustigerweise hat es sich dann genau dahin entwickelt. Und das meinte ich eben vorhin, dass man manchmal auch gar nicht absehen kann, also wie es dann, in welche Richtung es dann letztendlich geht.
Das stimmt total, das kann man gar nicht. Also bei mir haben sich schon als Kind ganz, ganz viele Geschichten im Kopf abgespielt. Also wie gesagt, auch die hatten keine in dem Sinne Romanqualität, aber das waren immer Dinge, die ich vor mich hingesponnen habe, schon als Grundschulkind quasi. Und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang bis heute noch so aufrechterhalten, auch neben dem Schreiben an sich, dass sich immer irgendwo irgendwas abspielt, dass die Fantasie nie abschaltet.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Und es ist auch was Gutes auf der einen Seite, weil man natürlich immer Ideen hat, um neue Geschichten zu entwickeln und zu schreiben, aber ist auch manchmal, also hat auch so eine dunkle Seite, ne? Weil manchmal, was weiß ich, wenn die Tochter ist unterwegs und kommt nicht nach Hause und dann fängt die Fantasie natürlich auch an zu arbeiten. Das ist dann weniger günstig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Honig, bei dir war es ja nicht ganz so einfach. Das wäre ja eher was Spießigeres gewesen, was sie da alle wollten. Und du musstest ja Familie und Freunde tatsächlich richtig überzeugen, bevor du dann selber in ein Loch gefallen bist.
Ja, ich hatte so, ich glaube, so zwei Erfahrungen gemacht, wo ich dann mich entscheiden musste, ob ich den gesellschaftlichen Normen folge oder mein eigenes Ding durchziehe. Das erste Mal war tatsächlich, als ich entweder eine steuerfreie Karriere bei der Weltbank machen wollte oder Profi-Radsportler. Und klar, Familie, Freunde meinten eher Weltbankkarriere, logisch. Ich habe mich dann doch für die Profi-Radsportkarriere entschieden, bin nach Deutschland, zu dem Zeitpunkt habe ich in den USA gewohnt, bin nach Deutschland gezogen oder gegangen und habe genau 3 Monate lang Bundesliga bin ich gefahren, um festzustellen, dass es nicht ist, was ich wollte. Und für mich war das ein riesen Misserfolg, dass ich dann plötzlich was aufgegeben habe, was Großes, nur um was zu machen, was ich dann auch nicht mochte. Und habe mich dann entschieden, Sport zu studieren in den USA. Und wollte dann was Großes im Sport machen. Zwar Schreiben zu dem Zeitpunkt war noch nicht angesagt. Ich wollte vielleicht in Richtung Coaching oder so gehen, hat sich aber dann nicht erübrigt. Und dann wurde ich ja Unternehmensberaterin, weil ich dann wieder auf den normalen Karriereweg gehen wollte. Dadurch, dass ich es ja schon mal nicht geschafft habe. Habe zuerst in der Schweiz gearbeitet, dann in Australien. Ja, und dann mit 30 ist wieder so ein Punkt gekommen, habe gedacht, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und habe ja alles aufgegeben, habe zu dem Zeitpunkt in Melbourne gewohnt, alles aufgegeben und bin mit dem Fahrrad nach Spanien gezogen. Und dort um herauszufinden, was ich in meinem Leben machen möchte. Und um die Frage auch so zu beantworten bezüglich Schreiben, ich hatte auch mit 16 mal die Idee, dass ich was schreibe. Ich bin genau ein A4-Blatt weit gekommen. Um dann festzustellen, das nimmt dann doch mehr Zeit in Anspruch, wie ich dachte. Diese romantische Vorstellung von Schriftstellerei ist dann doch sehr, sehr viel Arbeit. Und als ich meinen ersten Radrekord aufgestellt habe, 2018, bin ich die 3000 Kilometer Vuelta a España gefahren, Spanien-Rundfahrt. Und ich wusste, nach dem letzten Tag werde ich erstmal nicht Radfahren wollen. Und was mache ich dann? Und dann habe ich mich entschieden, ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben. Und ja, dadurch, dass ich dann plötzlich sehr viel Zeit an der Hand hatte, habe ich dann das erste Buch geschrieben. Wie war es für euch? Wie seid ihr dann zum ersten Buch gekommen, Corinna und Dani?
Also bei mir war es so, dass ich, irgendwann habe ich es tatsächlich mal geschafft, eine Geschichte zu schreiben mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Und ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich einen Mann habe, der eben auch Schriftsteller ist. Und dem habe ich das zu lesen gegeben. Und der hat gesagt, das ist gut, das solltest du mal versuchen zu veröffentlichen. Und er hatte damals einen Agenten, beziehungsweise er ist immer noch in derselben Agentur, bei der ich jetzt auch bin. Und ich habe wirklich, meinst du, soll ich das wirklich? Und ist das echt gut genug? Und ja, mach doch mal, wenn du es nicht versuchst, dann findest du es nie raus. Und das habe ich dann eben gemacht. Und das dieser Roman ist tatsächlich erst viele, viele, viele Jahre später dann mal als E-Book erschienen, aber trotzdem war Roman Hocke, das ist die AFA International, dann doch so angetan von dem, was ich da gemacht habe, dass er eben versucht hat, mich mit anderen Exposés bei einem anderen Verlag unterzubringen, und das hat dann tatsächlich geklappt. Nicht von jetzt auf gleich, hat ziemlich viel Anlauf gebraucht, aber ja, so ist das gekommen. Und ich hatte zwei Sachen in der Schublade. Das eine war ein, na, ich sag mal, romantischer Krimi, der übrigens in Italien spielt, in Neapel.
Ah.
Und genau. Und das andere war so eine Reinkarnationsgeschichte. Und da ist mir dann damals nahegelegt worden, ich sollte mich mal entscheiden, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte. Also so Mystery-Sachen oder Krimi. Und da habe ich mich dann damals tatsächlich für die Mystery-Sachen entschieden. Später bin ich dann ja wieder zum Krimi zurückgekommen, aber ja, manchmal geht das Leben und auch das schriftstellerische Leben in verschlungene Wege.
Das kann ich nur so bestätigen, ja. Also bei mir hat es mit dem Schreiben schon während des Studiums angefangen, weil ich so kleinere Aufträge übernommen habe und mir versucht habe, eben so das Studium auch zu finanzieren. Und wie gesagt, es hat sich bei mir so in diese Richtung entwickelt. Das hatte immer irgendwas mit Schreiben zu tun. Ich war tatsächlich nie in irgendeinem Angestelltenverhältnis oder habe irgendwie, ich habe eigentlich immer versucht, das Schreiben zum Brotberuf zu machen. Und das hat sich, wie gesagt, hat sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und ja, klar, man hat dann ganz viele verschiedene Ideen. Und irgendwie ist es, man kann sich natürlich immer nur mit dem dann letztlich um die Gunst des Lesers bewerben, was man sich ausgedacht hat. Da ich nicht so der coole Radfahrer bin oder ganz tolle Strecken gefahren bin oder Weltreisen gemacht habe, von denen ich jetzt direkt berichten könnte, bin ich natürlich immer auf meine Fantasie verwiesen. Und davon hat mir der liebe Gott aber Gott sei Dank eine ganze Menge mitgegeben. Also von daher, ja, komme ich da mal ganz gut zurecht, aus meiner Fantasie dann die Geschichten zu machen.
Monika arbeitet ja jetzt auch als Coach, und das Buch, was wir eben schon gehört haben, ist ja auf Englisch erschienen. What it takes to make dreams come true. Du kriegst jeden überzeugt, was Vernünftiges zu tun. Also setz jetzt doch mal Scarpa in den Sattel.
Scarpa sitzt im Sattel, aber natürlich nur ab und zu. Ja.
Ich würde auch tatsächlich sagen, also ich mache ja Executive Mindset Coaching. Ich helfe besonders Führungskräften darin, ja, mutige Ziele sich zu setzen und sie zu erreichen. Aber ich muss immer sagen, es gehört die Motivation davor. Also ich arbeite mit Menschen zusammen, die schon selber motiviert sind. Dani, nicht sagen, dass du nicht motiviert bist. aber jeder soll seine Träume verfolgen. Und wenn man die schon hat, dann hey, umso besser, wenn man da auch dann mit seiner eigenen Fantasie große Bücher schreiben kann. Deswegen also Chapeau.
Ja, danke schön. Ja, nee, das ist mehr oder weniger die Voraussetzung natürlich, wenn man diesen etwas irrwitzigen Beruf Fuß fassen möchte. Nee, an der Motivation hat es tatsächlich noch nie gelegen. Und also, um Christian jetzt zu beruhigen, ich sitze schon ab und zu im Sattel. Ich habe auch ein Mountainbike, aber ich würde damit jetzt keine Rekorde schlagen wollen. Ich wäre auch nicht dazu in der Lage, das kommt noch dazu, erschwerend.
Corinna, Hollandrad oder E-Bike?
Gar keins. Ich hab's leider mit der Hüfte und ich kann nicht Fahrrad fahren. Ein bisschen treten muss man ja schon noch, ne? Also ich glaube, sonst kann ich mich aufs Moped setzen, dann brauche ich kein Fahrrad. Auch nicht, wenn es ein E-Bike ist. Von daher gesehen, nee, eher nicht. Aber ich muss auch gestehen, dass ich von Sport noch nie begeistert war.
Aber Fahrradfahren kann man ja auch mit der Gazelle oder mit dem Hollandrad cruisen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Sport.
Nee, das ist schon richtig. Aber wenn du anfängst zu treten und nach 20 Metern tut dir die Hüfte weh, macht das keinen Spaß.
Ist absolut verständlich.
Moni, also Mountainbike habe ich jetzt ein Bild. Aber was ist ein Gravelbike?
Hast du auch ein Bild vom Rennrad?
Ein Bild vom Rennrad habe ich auch. Ja, schmaler Sattel,
super.
Keine Schutzbleche und wunden Hintern.
Okay. Aber quasi das Kind von den beiden, das ist ein Gravelbike. Also es sieht, wenn du dir ein Gravelbike anschaust, sehr nach einem Rennrad aus. Es unterscheidet sich ja wirklich in den Details in der Hinsicht. Man kann halt dicke Reifen drauf fahren, also wirklich schon Mountainbike-Reifen, wenn man will, und damit ins Gelände fahren. Also man ist trotzdem schneller wie ein Mountainbike, langsamer wie ein Rennrad. Und es hat die Funktion, dass man einfach, ja, mehr als eine Straße fahren kann.
Siehst du, bei mir fängt schon wieder an, Geschichten zu schreiben. Ich mache ja auch ab und zu Kinderbücher und ich frage mich jetzt gerade, wie die Geschichte wäre, wenn sich das Rennrad und das Mountainbike kennenlernen und wenn die sich ein bisschen näher kommen und dann so ein cooles Gravelbike dann dabei rauskommt, ja, wenn es ganz groß ist, dann... Ja, vielleicht später mal.
Ja.
Geht es euch auch so, dass ihr durch so geht es wahrscheinlich vor allem an Corinna, dass du einfach so durch so Zufälligkeit auch inspiriert wirst, was dir Ideen für neue Geschichten gibt? Also man wird ja oft gefragt, wo Inspiration herkommt und ich antworte dann halt gern, dass Inspiration wirklich überall sein kann. Sind es bei dir eher so die großen Dinge, wo du sagst, da habe ich ein Buch gelesen oder habe ich einen Film gesehen, oder sind es auch manchmal ganz kleine, so zwischenmenschliche Dinge vielleicht, also eine Begegnung oder, ja, weiß ich nicht.
Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin Schauplatzleserin, ich bin auch Schauplatzschreiberin und mich inspirieren tatsächlich Orte. Mhm. Also zu meinem Fischland-Krimis bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass wir zufällig mal auf dem Fischland Urlaub gemacht hatten. Eigentlich hatten wir das nicht geplant, wir wollten woanders hin und sind dann aber da gelandet und da hängen geblieben und bis heute da hängen geblieben. Und das hat mich so fasziniert und ich fand das so schön und so idyllisch und ich stand vor einem Haus, was mich, ich weiß gar nicht, das hat mich einfach total fasziniert. Ich dachte sofort, so, ich muss irgendwas schreiben, was hier spielt. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das war damals noch kein Krimi, das ist so ein Familiengeheimnisroman gewesen, Die verborgene Kammer, der auf zwei Zeitebenen spielt. Und das hat mich nicht losgelassen. Ich hatte dann eine kleine Schreibpause von 3 Jahren. Ich wollte aber unbedingt literarisch tatsächlich auf dem Fischland bleiben, weil es mich so fasziniert hat. Dasselbe war auch tatsächlich mit dem Krimi, der in Neapel spielte, wobei das ein bisschen umgekehrt war. Ich kannte Neapel noch nicht selber, aber ich bin dann zur Recherche quasi mal da gewesen und in dem Moment hat mich das so fasziniert, dass ich den ganzen Neapel-Teil quasi umgeschrieben habe. Also bei mir ist es tatsächlich eine Landschaft oder ein Ort oder wie auf dem Fischland ein Haus. Mhm. Solche Dinge sind's.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Also Reisen ist überhaupt so eine Sache, die natürlich ganz viel, viel Inspiration bringt, Ideen bringt. Man lernt völlig neue Leute, neue Schauplätze kennen. Also ich war in den 90ern ziemlich oft in den USA, hatte da auch für einige Reisemagazine geschrieben. Und das ist nach wie vor so eine Zeit, von der ich auch also ganz viel, viel, viel zehre eigentlich. Und wenn man es irgendwie machen kann, dann versuche ich auch immer, in Italien ist es ja nicht weiter schwierig, das mit einer Reise vor Ort und mit Recherche vor Ort zu verbinden, zumal ich auch Verwandtschaft da habe. Aber ich versuche es natürlich auch so bei Romanen, die in weiter entfernten Regionen sind, irgendwann mal eine Reise dahin folgen zu lassen. Manchmal ist es auch so ein bisschen der Karl-May-Effekt. Ja, man hat einen Roman geschrieben, der dann auch sehr sorgfältig recherchiert war. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann fällt einem doch noch vieles auf, was man gern auch noch dazu gepackt hätte.
Ja, oder was tatsächlich ganz anders ist, ne? wo man vorher noch nie irgendwie einen Gedanken dran verschwendet hat, wo man dann plötzlich merkt, nee, ja. Moment, das funktioniert ja so also gar nicht. Ne?
Genau, also, ja.
Die Mentalität der Menschen. Also ich meine, ich war zwar vorher schon mal in Italien gewesen, aber mich hat diese Mentalität von den Menschen in Neapel, dieses Gewusel und dieses Brodeln, also das kannte ich nun wirklich überhaupt noch nicht und das hat mich total fasziniert und das ist hoffentlich zumindest auch in den Roman so eingeflossen und das kann man ja nur, wenn man tatsächlich mal vor Ort gewesen ist, wo auch
absolut.
Immer so, ne? Also das kann man ja nicht erlesen.
Absolut. Ich meine, bei den historischen Romanen ist es dann so ein bisschen schwieriger natürlich, da wäre eine Zeitmaschine manchmal ganz, ganz
das
dienlich.
Das wäre überhaupt toll, ja, wenn das ginge.
Wenn man da hinreisen könnte, aber da ist man natürlich schon auf die Fantasie verwiesen, aber ich gebe dir recht, auch da hinzugehen, der Mentalität der Menschen wegen, das ist auch sehr, sehr wichtig, ja.
Wo hat es dich denn jetzt am Ende hin verschlagen?
Ich lebe im Süden Deutschlands und fühle mich da auch ganz wohl, bin aber auch des Öfteren in Italien, ich pendle so ein bisschen und ich suche es mir immer ein bisschen aus, da wo es am schönsten ist, da bin ich am liebsten.
Okay. Sehr schön.
Das klingt perfekt.
Ja, aber man versucht es ja immer irgendwie, ne? Aber ja, ich meine, wenn man dann auf Lesung ist oder so, dann wird man natürlich schon gefragt, wie sieht der Tag des Schriftstellers aus? Und man würde zwar gerne antworten, der Tag fängt so gegen 10, 10:30 an mit einer Margherita auf der Veranda, aber natürlich sieht der Autorenalltag dann schon ein bisschen bisschen anders, vor allem disziplinierter aus.
Naja, da ich noch einen ganz normalen, immer noch meinem Verwaltungsjob nachgehe, seit 37,5 Jahren, habe ich keine andere Wahl. Also das muss schon strukturiert sein. Ich arbeite zurzeit in Teilzeit, habe aber die meiste Zeit von diesen 37,5 Jahren tatsächlich ganztägig gearbeitet. Das heißt, ich konnte sowieso nur abends, am Wochenende und im Urlaub schreiben. Und da muss man sich zwar auch schon manchmal ein bisschen treten, weil man so nach so einem Tag ist man ja auch manchmal so ein bisschen geschafft, ne? Aber man hatte eben nur bestimmte Zeit zur Verfügung und das musste man irgendwie da reinquetschen.
Ich habe meinen allerersten Roman, den ich also tatsächlich veröffentlicht habe, eigentlich in reiner Wochenendarbeit geschrieben, ein ganzes Jahr lang, weil da war ich ziemlich eingebunden in diese Reisejournalismusgeschichten und auch für diverse Magazine, für die ich geschrieben habe. Sodass tatsächlich nur die Wochenenden blieben, um fiktional zu schreiben. Und ich habe dann wirklich ein ganzes Jahr lang immer nur an den Wochenenden diese Geschichte weitergesponnen. Wusste auch gar nicht, ob es dann letztendlich einen Verlag geben wird, der mir das Ding dann abnimmt. Und das hat sich zum Glück gut entwickelt. Die wollten das dann auch haben und haben es gedruckt. Da bin ich bis heute ganz dankbar dafür. Denn so ein ganzes Jahr alle sämtliche Wochenenden auf Sand zu setzen, das wäre doch ein bisschen schade gewesen.
Das stimmt, ja. Und wer weiß, ob man dann sich anschließend gesagt hätte, jetzt einmal schief gegangen, ob man dann noch so die Euphorie gehabt hätte, ich versuche es jetzt nochmal. Gefahr, es geht einem vielleicht wieder so, es klappt nicht oder so.
Ja, das ist natürlich, das gehört ja leider Gottes auch zu diesem Beruf, auch in der Lage zu sein, auch Niederlagen oder Ablehnungen einzustecken. Aber es ist, soviel ich weiß, von Michael Ende der Ausspruch überliefert, Erfolg sei eine Porto-Frage.
Das stimmt, ja. Also damals zumindest noch.
Damals zumindest, genau. Ja,
aber ich glaube, es ist schon relativ schwierig, wenn es halt gleich am Anfang überhaupt nicht klappt und nicht klappt und nicht klappt. Und da braucht man, glaube ich, schon sehr viel Stehvermögen, um da einfach nicht aufzugeben.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Stehvermögen, Durchhaltevermögen auf der einen Seite und Kritikfähigkeit auf der anderen Seite. Schon auch, also wenn man dann mal Feedback bekommt vom Verlag, also oftmals bekommt man ja Manuskripte auch nur zurückgeschickt, ohne dass sie groß kommentiert werden. Das geht wahrscheinlich auch bei der Menge an Manuskripten, die in den Verlagen eben so eintreffen, geht es wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber wenn sich dann mal ein Lektor die Mühe macht, Kritik zu üben, dass man die auch wirklich versucht zu verinnerlichen und gleichzeitig aber nicht sich zu sehr verunsichern lässt und es immer wieder weiter versucht. Man wird ja auch manchmal gefragt von jungen Autoren, worauf es ankommt, und dann antworte ich schon gern, dass es diese Mischung eigentlich ist, aus Durchhaltevermögen und einem gewissen Maß an Sturheit. Auf der einen Seite auch das Festhalten an der eigenen Überzeugung, dass man es kann, dass man die Geschichte erzählen kann, und auf der anderen Seite eben auch die Fähigkeit, auch mal Kritik hinzunehmen und sie auch umzusetzen. Das ist sind zwei Seiten derselben Münze, aber eben ganz, ganz schwer zu gewichten, finde ich. Also wenn man zu viel Kritik annimmt, dann verfällt man ganz schnell eben in das Muster, dass man zu verunsichert ist, was man eigentlich machen will. Und wenn man zu überzeugt von seiner eigenen Schreibe und von seinen eigenen Dingen ist, die man macht, dann kann es natürlich auch wieder schief gehen. Also ich glaube, es ist immer die Mischung aus beidem, die den Erfolg letztendlich ausmacht.
Das auf jeden Fall. Wobei ich habe sehr lange gebraucht, um sowas ganz Einfaches zu verinnerlichen, wie man kann es nicht jedem recht machen. Und
stimmt, absolut.
Am Ende, glaube ich, muss man aber sich selber treu bleiben. Weil wenn man anfängt, zu viel, wie du eben ja auch schon sagtest, auf andere zu hören, dann ist es nicht mehr das eigene, man fühlt sich unwohl dabei und dann kann es auch nicht gut werden.
Ja, und wenn du dann schon ein Buch veröffentlicht hast und du kriegst Hiebe dafür, dann soll es doch bitte auch das eigene gewesen sein. Wenn du dann auch noch für jemand anders die Fehler von jemand anderem den Kopf hinhalten musst, das wäre dann doch irgendwie schade.
Das stimmt, ja.
Monika, es war doch jetzt eigentlich gerade genau auch dein Ansatz.
Genau, also ich habe mir gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und ich lasse mich nicht davon abhalten, es zu veröffentlichen. Also wenn ich jetzt von Verlagen oder so keine Zusage bekomme. Und für mich war dann immer sofort klar, dann mache ich es halt Self-Publishing via Amazon. Da ist dann auch dazu gekommen. Für mich war eher das Gefühl, eigentlich mal ein eigenes Buch in der Hand zu haben, als dass ich es jetzt irgendjemand anderes gebe. Es war wirklich für mich so, wie du, Corinna, auch gesagt hast.
Und Corinna hat ja gerade auch gesagt, dass man es nicht jedem recht machen kann.
am Ende des Tages ist life is too short to live for others. Also man, vor allem wenn man eine Leidenschaft hat, die nachgehen. Ansonsten ja, geht man plötzlich die Leidenschaft anderer nach.
Hast du zu deinen Büchern auch Feedback bekommen von Lesern, die sich inspiriert fühlten, die auch gesagt haben, ich habe das gelesen, das hat mir so gut getan und ich habe auch versucht, meinem Leben eine neue Richtung zu geben?
Also tatsächlich war Feedback zum Beispiel, dass jemand sich beschwert hat. Ich habe um 2 Uhr nachts eine E-Mail bekommen von einem Leser, hat gesagt, danke Moni, jetzt hast du mir meine Nacht versaut, weil ich das Buch zu Ende lesen musste.
Aber das ist doch ein tolles Kompliment.
Ja, es war sehr überraschend, sehr positiv überraschend. Es hat mich sehr gefreut natürlich. Aber ich lege es auch zum Beispiel meinen Coaching-Clients immer zu Herzen, auch das Buch zu lesen, eher zu zeigen, dass wie man mit Scheitern umgeht, mit Misserfolgen umgeht und trotzdem wieder aufsteht und weitermacht. Und tatsächlich bringen manche meiner Coaching-Clients dann auch mein Buch mit und mit überall so Notes, also wirklich überall markiert und unterstrichen und zitieren meine eigenen Worte mir zurück. Das ist natürlich auch, also das sagt mir dann aus, dass ich auch wirklich die Menschen wirklich zutiefst anspreche und dass sie sich ja, vielleicht auch wiederfinden in dem Buch. Und das ist für mich das Wichtigste.
Es ist natürlich auch ein universelles Thema tatsächlich. Also hinzufallen, aber eben nicht liegen zu bleiben, sich zusammenzunehmen, wieder aufzustehen. Da sprichst du, glaube ich, auch was an, was natürlich ganz, ganz, woran allen Menschen eigentlich gelegen ist. Und das ist natürlich schon ein wirklich, wirklich gutes und universelles Thema. Auch beim Schreiben geht es darum. Also, wir haben es gerade vorhin ja gesagt.
Ja. Also Respekt, wenn du ein Skript schreibst und es wird vielleicht dir angenommen, was du danach damit machst oder ob du ein neues Thema anfängst. Wie hattest du da schon mal, oder was ist deine Erfahrung damit?
Also glücklicherweise wurde eigentlich alles, was ich irgendwie geschrieben habe, dann auch später gedruckt.
Oh mega, klasse.
selbst das, was in den Anfangszeiten dann abgelehnt wurde, konnte ich dann später doch irgendwie doch noch versilbern. Also da hatte ich es wirklich ganz gut. Aber deswegen war ja trotzdem zunächst mal die Enttäuschung da. Ich wusste ja nicht, dass es sich dann später mal anders entwickeln wird. Und da ja, ist es natürlich schon so, dieses Hinfallen, nicht liegen bleiben, aufstehen, das ist schon was aber, glaube ich, jeder, der freiberuflich tätig ist, in irgendeiner Art und Weise verinnerlicht hat. Denn letztlich geht es ja immer darum, deine individuellen Talente und die Sachen, die du einfach so bekommen hast, aus denen du was machen möchtest, anzuwenden, zur Anwendung zu bringen, irgendwie umzusetzen, das unter die Leute zu bringen. Und das ist natürlich auch ein schmerzhafter Prozess manchmal. Also auch eine Lernkurve, die man hinter sich lässt. Dinge, die man vielleicht später dann anders gemacht hätte. Und das gehört ja immer wieder zu, wirklich Niederlagen einzustecken und trotzdem weiterzumachen. Ich denke mir immer, solange die Tendenz stimmt, solange man das Gefühl hat, auf dem richtigen Weg zu sein, bestärkt einen das natürlich auch auf seinem Weg.
100% stimme ich dem überein. Ja, dass Erfolg eigentlich nicht irgendwie der perfekte Weg ist, sondern eigentlich der entsteht, wie schnell man und wie oft man aufstehen kann vom Misserfolg, vom Scheitern.
Ja, hat auch was mit Charakter zu tun, ne? Also wie sich derjenige dann entwickelt. Also ich meine, wir erleben das ja bei Schriftstellern auch. Also wenn jemand natürlich einen Debütroman hat und der geht total durch die Decke, und wir haben einen anderen Autor, der sich über Jahre hinweg versucht, in diese Branche, in dieses Geschäft irgendwie reinzuknien, am Manuskript arbeitet und dann irgendwann nach Jahren ein wirklich erarbeiteter Erfolg kommt, dann sind das natürlich zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ich glaube schon, dass Erfolg, der einem in den Schoß fällt, immer so ein bisschen weniger wert ist, wie der, den man sich tatsächlich im Schweiß seines Angesichts erarbeitet hat.
Es könnte ja aber auch möglich sein, dass derjenige, der gleich mit seinem ersten Roman durch die Decke geht, sich unglaublich unter Druck gesetzt fühlt, das jetzt nochmal zu wiederholen oder vielleicht sogar zu steigern. Das
ja, der zweite ist immer der schwerste. Das stimmt.
Ja, ja. Das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Nicht nur irgendwie, dass man die Erwartungen der Verlage, der Leser, sondern auch die eigenen Erwartungen dann erfüllen kann.
Vor allem, wenn man auch gar nicht so genau weiß, vielleicht, wie man es gemacht hat.
Ja, stimmt. Ja, weil wenn es ein Erfolgsgeheimnis gäbe, dann würde das wahrscheinlich jeder anwenden. Aber man kann es ja nie vorausberechnen, warum jetzt irgendwas tatsächlich durch die Decke geht. Und warum
das nicht. Wird wahrscheinlich jeder Lektor, jede Lektorin in jedem Verlag unterschreiben, ja.
Ja, schön wäre das ja, wenn das ginge.
Dani, weil du gesagt hast, die Person, die zum Beispiel durch die, der wo das erste Buch durch die Decke gegangen ist, oft sieht man ja auch nur den Erfolg, der wirklich öffentlich ist und nicht, was dahinter ist und wie viel Tears, Sweat and Tears dahinter stecken.
Das stimmt, absolut. Das
man weiß auch nicht, woran hat er gearbeitet vorher, bevor das erste Buch rausgekommen ist. Und vielleicht wegen der harten Arbeit, vielleicht ganz unabhängig von dem Buch selber, dadurch entstand einfach ein erfolgreiches Buch. Deswegen, es kann sein, dass etwas super leicht fällt, aber oft ist da auch eine Geschichte dabei, die vielleicht gar nicht erzählt wurde. Und dann erscheint es so, dass alles easy von der Hand gelaufen ist.
Das stimmt absolut. Ja, klar. Nee, wollte auch natürlich niemandem zu nahe treten. Ich meinte nur eben ganz, ganz grundsätzlich, ist natürlich schon so, dass die Früchte, die einem in den Schoß fallen, natürlich andere sind als die man sich tatsächlich erarbeiten musste. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr mit Schreiben. Ich meine, bei dir war es ja auch so, du musstest dich erst über diverse Pässe quälen, bis du an den Punkt kommen konntest, wo du sagtest, ich bin jetzt in der Lage, eine Geschichte zu erzählen. Und auch dahin muss man ja erstmal reifen und erstmal hinkommen.
Genau, ich würde auch sagen, für die Leute, die es vielleicht sehr viel Talent haben und nicht vielleicht weniger dafür arbeiten müssen, die haben auch nicht gelernt oder haben nicht die Chance zu lernen, mit Misserfolg umzugehen. Und dann, wenn ein kleines Hindernis auf den Weg kommt, fühlen sich vielleicht mehr davon beeinflusst als jemand, der wirklich hart Tag für Tag dafür gearbeitet hat.
Ja, genau, das meinte ich.
Wesentlich dickere. Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja, weil es, glaube ich, wirklich halt jeden betrifft, ob im Großen oder im Kleinen. Ich meine, jeder möchte ja erfolgreich sein mit dem, was er tut. Nicht, dass Erfolg jetzt das Maß aller Dinge wäre, aber natürlich ist es schon so, dass man mit dem, was man macht, natürlich auch eine gewisse Bestätigung haben möchte. Und das Einstecken von Niederlagen gehört natürlich genauso dazu.
Ja, oft ist aber die Vorstufe das größere Problem in der Hinsicht, dass man überhaupt den Mut hat, was Größeres erreichen zu wollen und sich auch der Chance zum Misserfolg aussetzt. Da arbeite ich mit sehr vielen Klienten dran, überhaupt den Schritt zu wagen, was zu machen, aus der Komfortzone zu gehen und vielleicht auch zu scheitern.
Ja, das Analog zum Schriftsteller wäre dann ja im Grunde das Veröffentlichen. Ich habe auch schon so Schreibcoachings gemacht und da wird man dann schon öfter gefragt, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um an die Öffentlichkeit zu gehen oder überhaupt mal. Ich hatte da Leute sitzen, die wirklich sehr, sehr talentiert waren, die aber einfach nicht den Mut aufgebracht haben, das jetzt jemanden mal außerhalb der Familie mal jemanden lesen zu lassen. Und den muss man tatsächlich haben. Also diesen Schritt muss man dann schon gehen, dass man sich mit seinen Sachen halt so weit öffentlich macht. Man macht sich auch angreifbar. Gerade wenn man was geschrieben hat oder wenn man ein Buch über was schreibt, so wie bei dir, Moni, was einem sehr am Herzen liegt, was persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat, die man in so einem Buch auch beschreibt, dann ist es ja auch was sehr Persönliches und man trägt da sein Herz ja ganz, ganz offen vor sich her und Kritik tut dann natürlich auch weh. Und ich merke das dann schon bei jungen Autoren, die vor diesem Punkt da wirklich Angst haben. Was passiert, wenn ich damit jetzt an die größere Öffentlichkeit gehe? Wie gehe ich dann auch mit Kritik um? Also das ist schon was sehr Persönliches auch, Schreiben überhaupt. Und dieser Schritt, den Mut zu haben und es öffentlich zu machen, ist, glaube ich, so ein bisschen bei der schreibenden Zunft das Pendant zum Unternehmer, der versucht, was Größeres oder anderes zu machen.
Kommt auch, finde ich, auf die Art der Kritik an, weil es gibt so eine und so eine Kritik.
Ja,
ich habe zum Beispiel, da war ich dann vielleicht etwas naiv mit einer Art der Kritik bei mir, als ich anfing, nicht gerechnet. Aber ich habe um die Ohren gehauen bekommen, ich hätte ja nur veröffentlichen dürfen, weil man Schriftsteller sei.
Okay, das ist auch billig, ja.
Solche Art, also jetzt nicht wortwörtlich sowas, aber eben auch in dieser Art Kritik, die, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, auch da habe ich ein bisschen länger zu gebraucht, denn das einfach nicht ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht die Kritik, die ich mir anziehen muss, sondern das ist nichts Fundiertes. Das tut zwar auch weh, im ersten Moment, aber das kann man dann schon irgendwo besser wegstecken, sage ich mir jetzt mal, als Sachen, wo man denkt, oh Mensch, ja, da hättest du ja mal wirklich dran denken sollen, das hättest du besser machen können und dieses war jetzt nicht so gut oder also es gibt diese unterschiedlichen Arten von Kritiken, mit denen man umgehen muss und ich hoffe mal, dass ich die wirklich fundierte Kritik schon gelernt habe anzunehmen, obwohl auch mir das schwer gefallen ist. Ich gebe es ja zu, weil es kommt erstmal so die Abwehr. Wie, ich habe doch alles gut gemacht. Ne? So, also es haben so und so viele Leute gelesen, so und so viele Leute. Der Lektor war dabei und ich war dabei und mein Mann, der ja nun auch ein bisschen Ahnung hat vom Schreiben, noch viel, viel mehr als ich, war dabei und alle fanden es toll. Und jetzt kommt jemand und sagt, nee, es ist aber nicht alles toll. Und dann zu begreifen, ja, vielleicht ist da ja was dran. Also das hat mich auch schon so ein bisschen Lernprozess gekostet.
Ja, kann ich gut verstehen. Aber ich meine, da eine gewisse innere Abwehr zuerst mal zu haben, ist ja auch ganz, ganz nachvollziehbar. Ich meine, man gibt das Manuskript ja im Grunde im bestmöglichen Zustand ab. Keiner von uns sagt ja, ach nee, da habe ich jetzt nur 50% und so gebe ich es jetzt ab, sondern man gibt ja wirklich immer 100%. Und dann geht's ins Lektorat und der Lektor guckt sich's nochmal an und guckt auch noch, wo man noch was verbessern kann, noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Und dann geht's nochmal zurück zu dir und du guckst dir ja nochmal das ganze Ding an.
Ja.
Und man kann ja wirklich dann guten Gewissens sagen, dass man das Manuskript im denkbar besten Zustand abgegeben hat. Und wenn dann Kritik kommt, ist es, glaube ich, eine ganz normale, natürliche Reaktion, zunächst mal zu sagen, nee, Moment mal, das passt alles.
Ja, und es steckt ja auch das Herzblut, also das eigene Herzblut steckt ja irgendwie auch drin. Und man fühlt sich ja vielleicht auch, wenn es ungerechtfertigt ist, aber so ein Tick angegriffen. So muss ja gar nicht so gemeint gewesen sein. Aber dass so die erste Reaktion ist, das zumindest, wie gesagt, war bei mir so ein Lernprozess.
Dass nicht jeder, mit der Zeit wird man ein bisschen dickhäutiger
ja,
dann.
Ne? Ja, klar.
Und wisst ihr, warum Corinna eingeladen ist? Nicht, weil ihr Mann Jörg auch schon dreimal dabei war, sondern weil sie gleich ihren neuen Fischland vorstellt und uns als erstes erzählt, da haben wir dann noch eine Parallele zur vorherigen Ausgabe, warum sie auch 2 Jahre gebraucht hat. Heike Koschik, aka Sophie Bonnet, hat uns in Ausgabe 122 erzählt, dass der Karl Lagerfeld an der langen Pause schuld war. Statt 1 Jahr mussten die Fans 2 Jahre auf den neuen Krimi warten, wie bei Corinna Kastner jetzt auch. Bei dir gab's andere Gründe. Welche?
Eine sehr persönliche, familiäre Angelegenheit. Ich habe einfach in der Zeit nicht geschafft, irgendwie was Vernünftiges zu Papier zu bringen, weil ich mit vielen anderen Dingen im Herzen und im Kopf beschäftigt war. Und man muss Herz und Kopf frei haben, um zu schreiben. Und das konnte ich in der Zeit nicht. Deswegen hat das so lange gedauert.
Bisschen was war ja dann auch bei Facebook zu lesen. Unter anderem gab es ja dann auch noch einen Umzug obendrauf.
Ja, das hatte damit aber dann nichts zu tun. Also es war wirklich eine sehr schwere Zeit für mich mit meinen Eltern und Pflegebedürftigkeit. Und es war schwer. Und ich konnte in der Zeit, ich konnte nicht schreiben. Also mir fiel nichts ein. Ich hatte einfach nicht den Kopf frei. Ich wollte mich in der Zeit auch um andere Dinge kümmern. Und zwar mit dem ganzen Herzen kümmern. Und da blieb für nichts anderes Zeit.
Finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Ich meine, Schreiben hat ja aber auch viel ganz mit inneren Stimmen zu tun, ne?
Ja.
Und es gibt durchaus Phasen im Leben, also das ging mir auch schon so, wo man die eben nicht hört. Ja, wo du eben nicht dieses stille Plätzchen in dir findest, wo sich eine Szene entwickeln kann, wo sich Handlung entwickeln kann, wo sich generell Fantasie irgendwie entfalten kann. Und da ist es dann, glaube ich, auch besser, eine Pause einzulegen.
Auf jeden Fall.
Das ist sehr, sehr nachvollziehbar.
Ich war auch, muss ich sagen, sehr dankbar und bin auch immer noch dem Verlag sehr dankbar, dass die sich einfach ein Jahr lang geduldet haben, weil ich bin halt gefragt worden, eben genau wie du, Christian, ja schon gesagt hast. Bisher war es halt immer der Jahresrhythmus und ich habe denen erklärt, warum es gerade nicht oder nur sehr, sehr schwierig wäre. Und dann haben die gesagt, gut, dann warten wir ein Jahr und melden sie sich, wenn sie wieder können. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Freiheit bekommen habe. Das ist nicht selbstverständlich.
Echt nicht? Ich habe jetzt gedacht, das wäre selbstverständlich.
Nein, das ist nicht selbstverständlich, denn auch ein Verlag ist ein Unternehmen, das Geld verdient.
Moni, lass es uns mal auf den Sport übersetzen. Bist du dann nach einem Jahr auch raus und weg vom Fenster?
Ich bin ja ein Profi-Radsportler. Ich kreiere meine eigenen Projekte in der Hinsicht. Und klar, wenn man in der Industrie drin ist dann und die Kontakte pflegt, dann ist natürlich leicht, wieder reinzukommen. Und ich glaube, da kommt es dann auch drauf an. Und leistungstechnisch, also ich werde auch nicht jünger. Deswegen, also jetzt Profi wäre eh für mich jetzt ausgeschlossen. Deswegen suche ich mir einfach, wenn dann Projekte, wo ich weiß, dass ich ja die noch reißen kann.
Ist es denn so, Dani, weil du ja auch eine Serie schreibst, dass der Verlag dann auch sagt, wenn jetzt nicht im nächsten Jahr was kommt, dann wollen wir nicht mehr?
Schwierig. Also ich, natürlich sind die, also wie Corinna schon sagte, klar, ist ein Verlag natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, das auch versucht, auch in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wenig gelesen wird und Papier viel kostet, trotzdem Gewinne zu erwirtschaften. Natürlich ist dem Verlag dann schon ein vorgegebener Rhythmus am liebsten. Das kann ein halbes Jahr sein, kann ein Jahr sein, kann auch ein bisschen länger sein. Aber ich schätze eigentlich die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, alle so ein, dass wenn ich jetzt, wenn es ein Problem anstünde, in der Art, wie Corinna das vorhin charakterisiert hat, also wo du eben auch aufgrund von einer gewissen physischen oder mentalen Überlastung nicht in der Lage bist, jetzt einfach ein wirklich gutes Buch zu schreiben oder einen packenden Roman zu schreiben, dann wäre ja keinem gedient, wenn der Verlag auf Biegen und Brechen sagen würde, und wir wollen jetzt aber trotzdem die Deadline haben. Also ich denke, die würden einem schon alle entgegenkommen. Aber klar, natürlich geht der Verlag damit ein gewisses Risiko ein. Ich glaube jetzt nicht, dass die dann sagen würden, nee, dann wollen wir überhaupt nicht mehr. Aber klar, die fahren dann ein gewisses Risiko, weil natürlich der Buchhandel wartet auf den nächsten Band und der Slot ist irgendwie dafür eingeplant. Und die Regalmeter in den Buchhandlungen werden auch immer weniger. Und wenn man da schon Plätzchen reserviert hat, dann möchte man das natürlich gerne halten. Aber letzten Endes ist es ein kreativer Beruf und du kannst es einfach nicht erzwingen. Oder doch?
Ich würde sagen, nein. Also zumindest habe ich es bei mir gemerkt, dass es nicht ging. Also ich glaube, gerade Kreativität lässt sich nur sehr schwer erzwingen. Also sicher, also ich glaube schon, es geht irgendwie, aber es wäre nicht gut und damit wäre niemandem letztendlich geholfen.
Ich glaube auch, es würde letztendlich auf Kosten der Qualität dann gehen. Ja.
Genau. Und das macht sich noch viel mehr bemerkbar unter Umständen, als vielleicht ein Jahr Pause zu machen, weil wenn Leser feststellen, ach nee, das war es ja jetzt nun überhaupt nicht, dann kann man wenn man Pech hat, sagen die, nö, das war jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe. Und das macht sich wiederum dann beim Verlag bemerkbar und das macht sich dann wiederum beim Autor bemerkbar. Also es ist schon so ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und ich möchte lieber auch was Gutes abliefern als was Halbgares.
Ja, absolut. Ich meine, ist, glaube ich, ein bisschen nach außen entsteht manchmal so ein bisschen die Vorstellung, dass Verlag und Autor zwei so sehr, sehr konträre Positionen vertreten. Aber letzten Endes, also ich erlebe das immer als sehr miteinander eigentlich. Auf Lesungen wird man auch oft gefragt, der Lektor oder Lektorin, das sind immer so die Bösewichter irgendwie. Also viele Leser habe ich also im Gespräch den Eindruck, die denken immer, dass da sitzt so ein böser Mensch im Verlag, der macht dir deinen Roman kaputt. Und ich hatte eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, hatte ich halt immer wirklich nur mit sehr, sehr guten und unglaublich kooperativen Lektoren zu tun, von denen ich auch mit einigen persönlich befreundet bin. Und deswegen lasse ich eigentlich auf den Lektorenjob ungern was kommen. Und auch mit den Verlagen habe ich eigentlich ähnlich gute Erfahrungen gemacht. Also es ist eigentlich schon miteinander. Man versucht wirklich miteinander ein gutes Buch, eine gute Geschichte zu erzählen. Und deswegen hatte ich eigentlich auch immer, wenn es irgendwie gehapert hat, da immer sehr viel Verständnis eigentlich.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe gerade jetzt auch mit meinen Fischland-Krimis habe ich die letzten Bände eine wirklich tolle Lektorin. Ich hatte ausgerechnet bei meinem allerersten Solo-Projekt wahrscheinlich das abschreckendste Beispiel, was man überhaupt nur haben kann. Da habe ich wirklich auch schon gesagt, oh Gott, ist das immer so? Aber schon beim zweiten Buch war es dann was ganz anderes. Und da habe ich dann auch wirklich das Lektorat schätzen gelernt.
Du sagst mir dann im Anschluss bitte den Namen, der kommt gleich auf die rote Liste.
Ich kenne den Namen nicht. Das kommt auch erschwerend hinzu. Das ist der einzige Lektor oder die einzige Lektorin, von dem ich nie den Namen erfahren habe.
Der wird gewusst haben, warum.
Ich schätze mal fast, ja. Ich würde es, obwohl das schon so irre lange her ist, mein erstes Solo-Projekt ist 2005 erschienen, aber ich würde heute wirklich immer noch gerne wissen, wer das eigentlich war.
Du wirst es wahrscheinlich nie erfahren.
Nein.
Es wird ja auch ganz viel ins Außenlektorat gegeben. gerade bei Autorendebüts oder so. Von daher ist es wahrscheinlich dann Jahre später auch nicht mehr festzustellen, wer es tatsächlich
war. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist auch nur so die innere Neugier, sag ich mal, die ab und zu sich noch fragt, aber es beschäftigt mich nicht täglich.
Kann ich mir vorstellen. Irgendwann ist man drüber weg, ne?
Genau, ja.
Aus der Sicht des Lesers sag ich jetzt, Mensch, ich kann doch auch mal 2 Jahre warten. Ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Ein Fall für Sebastian Bergmann, kennen wahrscheinlich viele, die Serie von Rosenfeld und Jort. Da hat zwischen Band 6 und 7 gab es dann auch mal eben 3 Jahre. Und dann warte ich halt als Leser oder Leserin und freue mich doch dann erst recht. Also ich würde es mal so rumdrehen.
Also würde ich an sich zustimmen, aber ich glaube, die Kunst des Wartens ist etwas, das in unserer Gesellschaft zunehmend verloren geht. Also da können wir wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. Aber also auf etwas zu warten, das ist wirklich eine hohe Kunst. Also ich versuche die ab und zu noch zu kultivieren. Ich freue mich dann auf wenn ein neuer Roman erscheint, auf den ich mich gefreut habe, oder ein neuer Film rauskommt, auf den ich mich gefreut habe. Man muss das ja auch ein bisschen kultivieren, man muss das ja auch können. Also ich meine, gut, ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und da war das halt noch so, wenn ein Film im Kino kam, dann hat man den einmal gesehen und wenn man ihn dann nochmal irgendwie erleben wollte, dann konnte man sich vielleicht eine Super-8-Kopie nach Hause holen oder konnte den Roman zum Film lesen, sowas gab es mal wirklich, und konnte es auf die Art und Weise erleben, und wenn das nicht ging, dann musste man tatsächlich, und jetzt kommt's, man musste warten, bis der Film mal wieder ins Kino kam. Klar, mit Video hat sich das dann geändert, mit DVD sowieso, aber das ist trotzdem, ist es was ich so ein bisschen vermisse eigentlich. Ich meine, es muss ja nicht immer jahrelang sein, bis man auf was Neues, bis man neue Nahrung hier bekommt, wenn man sich auf was ganz besonders freut, aber so ein bisschen zu warten steigert auch die Spannung und tut eigentlich auch ganz gut, finde ich.
Ja, das, es erhöht auch die Freude, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also
ja.
Ich glaube, das sind nicht nur Filme oder so, sondern also ich habe mal mit einer Freundin eine Sherlock Holmes Gesellschaft gegründet vor vielen Jahren. Das war in den 80er Jahren, schon sehr lange her. Aber damals gab es schon eine Wahnsinnsflut an Sherlock Holmes Büchern, aber nicht in Deutschland. Und an diese Bücher zu kommen, war halt damals noch relativ schwierig. Also am besten man flog halt nach London und klapperte da die Buchläden ab und die Antiquariate und so. Heute genügen 2 Klicks und schon hast du alles hier, was das Herz begehrt. Aber das war eben damals nicht so. Aber wenn man dann mit so einem Koffer voller Bücher wieder nach Hause kam, das war großartig. Und dieses Gefühl, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, weil man alles mit einem Klick sich nach Hause bestellen kann.
Ja, also die Welt ist ja wirklich verfügbar in jeder Form und das muss halt alles immer sofort da sein. Also ein Film muss sofort abrufbar sein, Musik muss sofort da sein, die Erdbeeren müssen zu Weihnachten natürlich in den Supermarktregalen liegen. Das ist so diese, das meinte ich eben, so die Kunst des der Verknappung.
Ja.
Das ist leider völlig abhanden gekommen, aber das hat eigentlich gut getan. Das hat verschiedenen Jahreszeiten auch viel mehr Glanz gegeben, irgendwie, dass es eben bestimmte Dinge nur dann gab, dass die da verfügbar waren. Das hat, wie du sagst, hat auch die Vorfreude gesteigert. Mein Gott, ich höre mich jetzt schon an wie so ein alter Sack, der die ganzen über die alten Zeiten hier sich. Aber naja, so ein bisschen was davon hätte ich mal manchmal gerne noch. Wirklich nicht alles. Ich genieße es auch sehr, einfach auf den Knopf zu drücken und dann geht der Film los. Aber so ein bisschen was davon hätte ich gerne manchmal noch.
Ja, geht mir auch so. Absolut.
Moni, die Jüngste in der Runde.
Ja, I agree. Ich bin auch der Meinung, alles auf Knopfdruck zu bekommen. Aber sagen wir es so, man freut sich, wenn man etwas noch nicht hat. Und man freut sich umso mehr, wenn man darauf warten muss. Und wenn man sofort alles bekommt, dann ja, ist dann auch irgendwie so, ja, man muss sich dafür arbeiten oder Geduld haben in der Hinsicht. Deswegen, ich stimme den beiden auf jeden Fall zu.
Also, ich habe euch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt wollen wir hören, was im neuen Küstenkrimi passiert. Fischland, Verblendung.
Ja, worum geht's? Also ich bemühe mich in meiner Reihe immer, natürlich gibt's immer einen Kriminalfall, aber ich habe es eben auch gerne, meine Figuren immer wieder mit jedem Band ein bisschen näher kennenzulernen. Und deswegen steht meistens eine von meinen Hauptfiguren mehr oder weniger im Fokus der Geschichte. In diesem Fall ist es, also meine Heldin ist Cassandra Voss, die betreibt eine Pension auf dem Fischland und ist in ihrem allerersten Fall, da ist sie quasi zugekommen wie Jungfrau zum Kind, weil da wurde ein Toter in ihrer Pension gefunden und sie wurde verdächtigt, wie das ja häufig mal so ist. Und weil die Polizei unfähig war, den wahren Täter zu finden, musste sie selber ran. Und seitdem passieren immer wieder jährlich quasi komische Dinge auf dem Fischland und Cassandra muss immer wieder ran. Inzwischen auch mit Hilfe sogar der Polizei. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass sie Freundschaft geschlossen hat mit einem der Kommissare, der sie damals noch verdächtigt hat. Und im neuen Fall in Fischland Verblendung geht es hauptsächlich um ihren Onkel. Da gibt es nämlich einen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit und der taucht jetzt plötzlich wieder auf in Gestalt einer ehemaligen Geliebten. Die hat einen Sohn und der wird verdächtigt, auf dem Fischland einen Mord begangen zu haben. Und seine ehemalige Freundin bittet jetzt also Cassandras Onkel um Mithilfe zu beweisen, dass ihr Sohn unschuldig ist. Ja, das ist im Groben, worum es geht. Es wurde ermordet, eine Ernährungsberaterin. Was so ein bisschen, wir sprachen ja vorhin schon von Inspiration. Ich habe mich da letztendlich inspirieren lassen von meiner eigenen Ernährungsumstellung. Wobei ich das hier in diesem Buch so ein bisschen mit Humor nehme, sag ich mal. Weil gesunde Ernährung ist gut, aber manchmal wird es auch ein bisschen übertrieben mit dem Missionieren und ja, da gehe ich so ein bisschen humorvoll mit um. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum die Ernährungsberaterin ermordet wird. Der liegt ganz woanders. Ja, das war eine kurze Inhaltsangabe von Fischlandverblendung.
Nein, kommt nicht die Frage, geht noch mehr Spoiler, sondern die klassische Frage ist natürlich beim 8. Fall, kann ich damit einsteigen? Oder sollte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelesen haben?
Das kommt ganz drauf an. Wenn du nur ein Krimi lesen möchtest, dann kannst du jedes Buch für sich alleine lesen. Wenn du, wie ich, ein bisschen Wert drauf legst auf die persönlichen Entwicklungen, auf die Geschichte der Figuren, wie sie miteinander umgehen, was sich im Laufe der Zeit noch für neue Figuren, Konstellationen ergeben, dann sollte man von vorne anfangen. Aber ich glaube, das ist bei jeder Krimireihe so, dass es immer persönliche Entwicklungen gibt, die dem Ganzen eigentlich so ein bisschen die Würze verleihen. Wobei ich bei mir das tatsächlich so sehe, mir sind die Figuren inzwischen fast wichtiger als der Kriminalfall an sich. Genauso wie ich das Whodunit eher übersetzen würde in warum wurde die Tat begangen. Das finde ich viel wichtiger, also das Motiv finde ich viel wichtiger, als wer es letztendlich gewesen ist, obwohl das natürlich zusammenhängt. Aber diese ganze Gefühlskiste, wie es sich entwickelt, ist mir am wichtigsten.
Hattest du schon zu Beginn der Reihe, wahrscheinlich wusstest du am Anfang noch nicht, dass es so eine lange und erfolgreiche Reihe werden wird, aber hattest du am Anfang schon so einen Plan, wo du die Figur emotional mal hinschicken willst, was sie gab es einen großen Story-Arc bei dir oder hast du dich so ein bisschen treiben lassen? Entscheidest du es eher spontan oder plottest du eher?
Also gerade der erste, also ich hatte es tatsächlich als Serie geplant. Der Verlag wollte aber erstmal so ein bisschen vorsichtig sein und gucken, wie es ankommt. Und deswegen gab es erstmal nur ein Buch. Und dieses Buch ist dann tatsächlich ganz anders geworden als das Exposé. Also die Geschichte war immer noch derselbe, es wurde derselbe Mensch ermordet und es war auch derselbe Mensch der Täter. Aber alles, was drumherum ist, also diese ganzen Figurenkonstellationen, das wurde komplett anders, so dass ich schon Angst hatte, oh Gott, hoffentlich, wenn das so vom Exposé abweicht, geht das so durch, ging dann aber durch und bin ich auch ganz froh drum. Aber es kam tatsächlich dadurch, dass ich während des Schreibens eine ganz neue Beziehung zu einigen Figuren im Roman bekam. Mhm. Dass mir einige Figuren einfach wichtiger wurden als andere. Und dadurch bedingt gab es wieder einen neuen Plot und durch den neuen Plot bedingt gab es wieder andere Schwerpunkte. Ich hatte zum Beispiel, meine Cassandra sollte mit ihrem Nachbarn zusammenkommen am Ende, also Happy End, nicht nur Fall gelöst, sondern auch Liebesgeschichte gelöst. Und sie kriegte dann aber jemand ganz anderen, weil einfach diese Figur mir mehr und mehr ans Herz wuchs. Also von daher gesehen, ich hatte schon was geplant, es wurde dann aber irgendwie anders. Und weil diese Figurenkonstellation anders wurde, wurden dann auch die ganzen Folgebände anders, als ich sie eigentlich ursprünglich mal angedacht hatte. Was ich so ganz spannend fand für mich selber. Ich hatte drei Geschichten angeplottet und die anderen beiden, aus denen ist nie was geworden, weil es einfach gar nicht mehr so funktioniert hätte.
Hand aufs Herz, hast du schon mal eine Figur begnadigt, die eigentlich sterben sollte?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, muss ich gerade überlegen. Nee.
Du bist dann konsequent, oder? Du ziehst es durch.
Ja, also begnadigt habe ich keine. Ich habe niemanden leben lassen. Aber ich habe schon mal einen Täter davon kommen lassen.
Ah, okay.
Das ist mir tatsächlich von Lesern auch übel genommen worden, weil das geheißen hat, nee, das ist jetzt hier ein Verbrecher und den kann man nicht einfach laufen lassen. Ich hatte meine Gründe dafür, auch wenn das so nicht geplant gewesen war, auch innerhalb der Geschichte finde ich, dass es Sinn machte. Aber ich mochte ihn auch einfach, zum Beispiel. Also ich mag eigentlich die meisten meiner Figuren, aber diesen wollte ich einfach, also ich habe quasi verstanden, warum er getan hat, was er getan hat. Und ich fand es in Ordnung, ihn laufen zu lassen.
Glaubst du, dass Krimileser allgemein den Wunsch haben, dass die, wie soll ich sagen, so die gestörte Ordnung am Ende wieder besteht?
Ich glaube schon, ja.
Wird, ja.
Ja, ja. Also natürlich, also mir geht das als Leser ja eigentlich auch so. Ich möchte schon auch, dass die Gerechtigkeit obsiegt.
Ja.
In gewisser Weise war das in dem Fall auch so. Nur eben, er hat schon seine Strafe gekriegt, aber nicht durch die Polizei und durch die Justiz.
Ja, interessant. Das wurde aber dann trotzdem so aufgenommen, dass die Leute das Gefühl hatten, der ist nicht genug bestraft worden, oder?
Genau.
Nicht auf die ordentliche Art und Weise.
Richtig, ja.
Okay.
Fragen wir doch die Leserin, Moni. Brauchst du ein Happy End? Muss der Böse in den Knast? Oder die Böse?
Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, also ich bin auch jemand, ich lese nicht gerne unnütze Tote, bin ich auch nicht der Fan davon, also zu viel Dramatik und zu viel ich habe sehr viele schwedische Krimis gelesen früher und das war mir auch manchmal ein bisschen zu krass und dann muss ich aufhören. Vor allem, wenn es noch 200 Seiten später erst irgendwie zur Gerechtigkeit kommt. Deswegen also lieber Gerechtigkeit früher wie später.
Das Fischland, wo ist es?
Das liegt zwischen Rostock und Stralsund. Mitten durchs Fischland quasi geht die, das heißt nicht mitten durchs Fischland, durch, ich glaube, der bekannteste Ort da oben auf Fischland, da ist Zingst, weil es die Halbinsel korrekt ist, wahrscheinlich Ahrenshoop. Künstlerkolonie kennen ganz viele Leute, die meisten sagen, ach ja, auf dem Dars. So, aber es gibt eben tatsächlich Fischland, Dars und Zingst. Das waren ganz, 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 ganz früher, zur Urzeit waren es auch mal drei verschiedene Inseln. Jetzt zieht sich die Grenze zwischen dem Fischland und dem Dars und auch zwischen Mecklenburg und Vorpommern direkt durch Ahrenshoop. Das ist nicht das, wo meine Romane spielen. Meine Romane spielen in Wustrow, im Ostseebad Wustrow. Das ist ein Ort davor sozusagen und liegt komplett auf dem Fischland.
Quizfrage, 10 Sekunden Zeit. Wer zuerst hat, schreit rein. Gibt keinen Buzzer hier. Wie weit ist Fischland bis San Marino? Nicht mit dem Auto, nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Die Uhr läuft jetzt. Wie viel Kilometer von Fischland bis San Marino?
Boah, 1700?
Corinna?
15.
Moni?
Dann mache ich 16.
Die beiden Frauen, Dani. 1570 sind es mit dem Fahrrad.
Ah, siehste.
Ja. Du hast das Auto genommen, also insofern.
Du warst ich sage, Auto. Ich fahre keine Pässe.
Moni, dann darfst du jetzt, wir ersparen dir aber die Zwischenstrecke, okay? Also du nimmst uns jetzt einfach nur mit über die Alpen. Also bis München oder so denken wir uns dann jetzt selber. Da fahren wir dann doch auf der Autobahn, da halten wir es dann mit Dani. Aber dann nimm uns mal mit durch die Alpen.
Also das Buch ist entstanden, weil ich letztes Jahr im Juli über die Alpen mit dem Gravelbike gefahren bin. Das Kind vom Rennrad und vom Mountainbike, Dani. Und in 6 Tagen vom Grauen am Reschensee nach Riva del Garda. Genau, also wirklich sehr die Scenic Road, würde ich mal sagen. Erstmal ein kleiner Hack nach Österreich durch und dann in die Schweiz, nach Skol, rätoromanische Schweiz. Und dann geht's Richtung Livigno. Genau, und dann nach Riva del Garda. Und das ist aber nur der zweite Teil des Buches. Im ersten Teil wird tatsächlich erstmal beschrieben, was überhaupt ein Gravelbike ist. Was ist Graveln? Warum? Welche Wetterbedingungen sollte man haben? Was sollte man mitnehmen? Sich vorbereiten? Genau, dass jeder wirklich, der Interesse hat, mal Graveln auszuprobieren, diese Fahrt machen kann. Also es gibt auch 3 verschiedene Strecken, kurz, mittel und lang. Ja, und der Lust hat, im Sommer da vielleicht Italien anders dazu entdecken, würde ich auf jeden Fall das ans Herz legen.
Dann lass uns mal unten anfangen an den Alpen, bis wir dann fast zu Dani kommen. Schaffe ich das denn als Normalradfahrer?
Ja, mit bisschen Vorbereitung auf jeden Fall. Also wenn man die kurze Strecke fährt, also die kürzeren Routen, da gibt's schon einen happigen Tag, also der könnte dann etwas länger dauern. Aber da, das ist jetzt, hier geht's nicht um 10 Stunden auf dem Fahrrad, sondern wirklich also auch genießen und mal Fotos machen und Picknick irgendwie oben auf der Alm. Und so ist es auch konzipiert. Aber auf jeden Fall, also auch für, sagen wir so, ambitionierte Radfahrer kann das auch ein strenges Programm sein, wenn man will.
Deshalb hat das Buch ja auch den schönen Untertitel von Leicht bis Heavy.
Genau, also wie gesagt, der erste Teil ist auch eine Einführung in Gravel-Biking für die Leute, die vielleicht sich noch nicht genau gut auskennen damit, einfach wirklich mit Equipment, Essen, Wetter, allem drum und dran. Und dann kommt der zweite Teil mit wirklich Routen und ganz konkret, wo kann man einkehren, wie sehen die Routen aus und dem Nachfahren.
Wir wissen ja jetzt, dass Dani jetzt bald ein Kinderbuch schreibt, wie sich das Rennrad und das Mountainbike genau. wie so zueinander finden. Was
hat auch schon den Titel, oder?
Ja.
Hast du schon?
Das ist doch sehr schön. Wie das Rennrad und das Mountainbike zueinander fanden.
Ja, finde ich eigentlich auch schön. Dann erklär uns doch nochmal, wie dieses Kind dann aussieht. Wie groß ist dieses Kind? Wie schwer ist dieses Kind? Und was hängt dran an diesem Kind?
Die Frage geht an mich, nehme ich an.
Das hoffe ich sehr.
Wollt ihr sicher gehen? Ja, ich glaube, mit Zahlen bin ich da nicht so, aber das ist halt ein normales, ist ein Carbon-Gravel-Fahrrad, was ich gefahren bin. Ich glaube, irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo wird es sein. Ich habe ziemlich viele Taschen drumherum. Also eine Lenkradtasche, eine Tasche, die auf das Oberrohr kommt. Dann, man nennt das Arschrakete, hinten eine größere Satteltasche unterm Sattel. Und dann ja packt man alles ein, was man so braucht. Am besten so wenig wie möglich. Und dann geht's los.
6 Tage, ja. 402 Kilometer und 10.440 Höhenmeter. Mhm. Was macht die Höhe mit einem?
Sehr viel Schweiß auf die Stirn treiben. Also da kann man schon ziemlich viel Körnchen loswerden und da sollte man auch wirklich langsam genug hochfahren, dass man auch die ganze Strecke durchhält. Und weil es 6 Tage sind, sollte man vor allem am Anfang wirklich ganz gemütlich fahren, damit man immer noch ein paar Körnchen bis zum Ende hat.
Dani, du packst gerade schon, oder?
Du, ich habe mitgeschrieben, ich habe mir direkt notiert, das Buch heißt jetzt Arschrakete, wie das Rennrad und das Mountainbike sich kennenlernen. Das wird immer besser.
Sehr schön. Gibt es ein Gravelbike auch mit i?
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Darf ich das dann? Also Gravelbike mit Unterstützung oder rufen dann alle, die mich überholen, du Loser?
Nein. Ich hoffe, also ich denke mal, die Zeiten sind endlich vorbei, wo E-Bikes geoutet werden. Also ich bin kompletter Befürworter von E-Bikes, egal ob Rennrad, Mountainbike oder Gravel. Solange man auf dem Fahrrad sitzt und nicht im Auto, ist es ein Pluspunkt für alle.
Wenn du auf dem E-Bike sitzt, bist du wahrscheinlich der alle überholt. Das kommt noch dazu.
Das weiß ich halt nicht, wie das ist mit diesen Akkus. Du willst den Akku nicht direkt auspowern und verschleichen. Ich brauche den ja 6 Tage
lang. Ja, ein bisschen treten musst du schon noch.
Also Ladestellen beim E-Bike, da kann ich ja überall laden. Da muss ich ja nicht wie jetzt beim neuen Auto, muss ich ja jetzt nicht gucken, dass ich alles finde.
Ja, zumal sich der Tourismus in den Alpen da wirklich auch also optimal darauf eingestellt hat. Also Fahrradstationen, Mountainbike-Stationen, E-Bike-Stationen sind mittlerweile wirklich so standardmäßig eigentlich verteilt. Und das wird Moni wahrscheinlich bestätigen können. Also die Infrastruktur ist mittlerweile wirklich da, um da auch wirklich toll Urlaub zu machen.
Auf jeden Fall, ja.
Moni, also du kannst schon viel. Ich habe gesehen, du hast ein Interview auf dem Fahrrad gemacht. Du fährst, du schreibst. Es gibt aber auch viele Fotos noch. Die hast du jetzt aber nicht auch noch selber gemacht.
Nee, es kam tatsächlich ein Fotograf mit dazu, der auch mit dem E-Bike dabei gewesen ist. Und leider ist bei ihm die Batterie tatsächlich zum Teil ausgegangen. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorher dafür sorgen, dass immer die Batterie schön hält.
Ach wie, jetzt erzähl.
Naja, also es könnte ein sehr, sehr langer Tag werden, wenn einem die Batterie ausgeht auf dem Weg. Also man fährt schon ziemlich remote zum Teil, also wo auch nichts drumherum ist. Das macht natürlich auch den Reiz der ganzen Strecke aus, also dass man auf so Hochebenen und wirklich auf Pässen unterwegs ist und mit dem Gravel. Das heißt also keine Autos, keine Straßen, sondern wirklich Feldwege oder halt Gravelwege, wo halt nicht so viel befahren ist.
Was aber auch den Reiz der Geschichte ausmacht. Ich denke mir das manchmal, wenn ich mit dem Auto Pässe fahre, über einen Pass fahre, ja. Und da sind dann Rennradfahrer unterwegs, die ja während ihrer ganzen Fahrt die ganze Zeit an irgendwelchen Auspuffen schnuppern. Und da denke ich mir auch immer, ich ziehe wirklich meinen Hut ganz tief vor der sportlichen Leistung, aber ich denke mir dann auch immer, würde man nicht lieber wo fahren wollen, wo einfach weniger Autos unterwegs sind.
100% Dani, und tatsächlich, ich wohne hier in der Schweiz und ich bin ja alle 124 Schweizer Pässe gefahren und ich habe mir tatsächlich so die Tage zum Teil gelegt, dass es bestimmte Pässe ich nicht am Wochenende fahren muss, weil ich weiß, die sind so busy, da macht es wirklich keinen Spaß, da hochzufahren. Ja. Lieber an einem Montag, wo das dann weniger busy ist, oder halt 9 Uhr morgens mit Sonnenaufgang, das war natürlich auch klasse.
Schön.
Ja, wie ist das überhaupt? Hat man bei so einem Sport noch viel Zeit, die Landschaft zu bewundern, oder ist man eigentlich mehr so darauf konzentriert aus Fahren oder nimmt man noch was anderes viel wahr?
Ja, tatsächlich bei den Projekten, die ich mache, da habe ich auch noch, also bei der 124 Pässe Challenge zum Beispiel hatte ich auch ein 5-Personen-Team dabei, also das war wirklich Projektmanagement on the go. Was ich tatsächlich auch brauche, also ich genieße die Landschaft, aber ich habe auch im Kopf immer wieder so, okay, was ist als nächstes, wie sieht der Tag aus, wohin müssen wir als nächstes fahren? Also ich muss mich auch wirklich mental beschäftigen, zu viel Landschaft genießen, vor allem wenn der Pass irgendwie 2 Stunden nach oben geht, ist manchmal nicht gut, nämlich dann kann die Genießerei auch richtig einmal in, okay, warum fahre ich hier eigentlich hoch, gehen, deswegen ist es immer gut, im Hintergrund noch oder wie so ein Storage quasi noch nachzudenken, okay, was ist noch weiterhin, über was muss ich nachdenken für das Projekt?
Okay, verstehe ich.
Aber ja, nicht nur das, ich bin Mitte April aus dem Olympiastadion in Berlin raus, hab eine Sekunde nicht aufgepasst, mir den Fuß umgeknickt. Das tut richtig weh. Also ich muss doch auch dann voll fokussiert sein, da können doch auch Steine liegen oder weiß ich was.
Man hat ja die Ausrüstung dafür, über Steine zu fahren. Klar, es gibt sehr raffe Spots, da sollte man auch wirklich 100% Konzentration dazu haben, aber das macht dann auch Spaß, dass man auch wirklich 100% präsent ist und ja, sich darauf konzentriert, wo man langfährt.
Aber dann kannst du ja wirklich nichts mehr gucken, von wegen Schnee auf den Bergen oder so, wenn du gucken musst, ob da jetzt nicht tiefe Rillen oder so in der Straße oder auf diesem Weg sind.
Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Also man fährt ja nicht mit 30 km/h da hoch, sondern vielleicht mit 8, 10 oder so, also 8 oder 10 km/h. Und da gibt es Teile, klar, da muss man sich komplett konzentrieren, aber dann gibt es andere Kurven oder so, wo man auch rumgucken kann und ja genießen kann, auch die Landschaft genießen kann. Und ich halte grundsätzlich immer oben an und schaue mir auch wirklich nochmal 360-View kurz und dann geht's weiter.
Also den gönnst du dir dann schon, den Gipfelblick oder so?
Ja, auf jeden Fall, ja. Und das macht auch das Gravel ist aus. Also hier geht es nicht nur um Kilometer sammeln oder um Strava-Segmente, also so schnell wie möglich irgendwie ein Segment hochfahren, sondern auch wirklich eins mit der Natur zu sein und rumzuschauen und ja wilde Pferde zu beobachten oder ja durch eine Herde von Kühen fahren zu müssen. Also
die freuen sich
immer sehr viel. Man ist nah an der Natur dran.
Mhm.
Weil wir es ja eben schon mal vom Essen hatten. Bei Corinna auf der Homepage findet ihr dann auch noch was zum Essen. Wir kommen gleich im dritten Teil auch noch mal aufs Essen, weil wir da auch noch mal in ein Restaurant gehen. Was gibt's denn dann am anstrengenden Tag zu essen?
Tatsächlich habe ich eine witzige Geschichte da. Ich war ja in Italien unterwegs und in dem vorletzten Tag bin ich in Ponte Arce, also ich würde mal sagen Middle of Nowhere in den Alpen, eingekehrt und habe den Hotelbesitzer gefragt, wo ich denn eine Pizza essen kann. Und dann meinte er 26 Kilometer von hier. Dann habe ich ihn entsetzt angeschaut und gesagt, ich bin in Italien, ich muss tatsächlich 26 Kilometer fahren, um eine Pizza zu essen. Und dann hat er mich gefragt, woher bin ich denn? Ich so, ja, ich wohne in der Schweiz. Und er so, ah, nee, 500 Meter von hier. Und dann habe ich mal, okay, also es gibt einen Unterschied und eine Qualität des Pizzas, je nachdem, wer fragt. Dann habe ich mich doch für Wraps aus dem Supermarkt entschieden, weil mir das dann doch etwas zu komisch geklungen hat. Aber ja, normales Essen. Ich bin nicht jemand, der sehr viel Energieriegel oder so Gels reinhaut, sondern normales Essen. Und ich habe ein Ding für Wraps oder ansonsten auch lokales Essen, wenn es möglich ist.
Dani, gibt es einen schöneren Cliffhanger?
Passt perfekt, oder?
Also, buon appetito. Ich habe es ja immer gerne mit den Schnittstellen. So. Außerdem haben wir eben schon gesagt, dass die große Überschrift ja auch Reisen ist. Also es geht ja auch in dieser Folge um Reisen und wir sind angekommen. Wir waren schon mal in einer Pension und jetzt sind wir gleich in einem Hotel, Dani.
Ja, wir sind, wir kommen da eigentlich erst hin. Die Romanreihe kommt da eigentlich erst hin ins Hotel Cavaliere in Gervia. Ja, das liegt recht schön am Meer und ja, das ist so ein Insider, der sich durch die ganzen Paolo-Ritter-Fälle zieht, dann Paolo-Ritter, der Held der Ermittler meiner Italien-Krimi-Reihe, hat dieses Hotel geerbt und versucht eben was draus zu machen. Und ja, das zieht sich so wie ein roter Faden durch die Romane, neben der Krimi-Handlung.
Ich nehme das mal vorweg, weil ich habe den dritten Band tatsächlich, das war mein erster, und ich habe trotzdem alles verstanden.
So sollte es auch sein. Also man versucht ja, auch wenn man eine Reihe schreibt, es stets so zu gestalten, dass der Leser mit jedem Band eigentlich einsteigen kann. Das ist eigentlich genau bei mir, wie Corinna es vorhin auch sagte, wer mit den Figuren ein bisschen tiefer verbunden sein möchte, wer deren Entwicklung verstehen möchte, der kann dann auch die anderen Romane lesen, kann sie der Reihenfolge nach lesen oder auch durcheinander lesen. So erschließt sich halt immer mehr von dieser Figur des Paolo Ritter. Also mir ist es damals so gegangen, als ich mit dieser Reihe begonnen habe, dass ich wollte eigentlich immer Krimis schreiben, die in Italien spielen. Ich bin im Land sehr verbunden, ich habe da auch Verwandtschaft und gerade diese Gegend von der Emilia-Romagna, in der es wirklich auch sehr, sehr viele touristische Attraktionen gibt, wo ganz viele Leute hinfahren, ohne sich mal im Hinterland eigentlich umzugucken. Die meisten bleiben dann eher in der Nähe von Rimini am Meer. Und ich hatte zwar den Schauplatz im Kopf, aber ich hatte eigentlich keine Figur im Kopf zunächst, die ich da reinsetzen kann. Und ich wollte so ein bisschen Fish-out-of-water-Geschichte machen mit einer Figur, die sich da in Italien nicht so wirklich wohlfühlt. Und ich habe irgendwann einen Artikel gelesen über das sogenannte hypertymestische Syndrom. Das sind Menschen, deren Gedächtnis eigentlich zu gut funktioniert. Da gibt es nicht viele davon. Das sind weltweit vielleicht 100 Menschen, denen es so geht. Aber die können im Prinzip nicht vergessen. Also die können sich meistens von einem Tag in ihrer Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter an, können die sich an alles erinnern, was von da ab passiert ist, und zwar nach Kalender. Also an jedem einzelnen Kalendertag können die sich an die Ereignisse da erinnern, können sich an die Emotionen erinnern, an die Sinneseindrücke, die sie hatten, Gerüche, was sie gehört haben, Musik, die vielleicht im Hintergrund gespielt hat, all das wissen die noch. Und so faszinierend das auf der einen Seite ist, also ich bin auch ein Mensch, der noch einen recht engen Bezug zu seiner Kindheit hat. Ich kann mich an ganz viel erinnern, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die sagen manchmal, um Gottes Willen, an was du dich alles erinnern kannst, ich weiß davon gar nicht mehr. Kann ich mich an ganz viel erinnern, aber trotzdem natürlich nichts im Vergleich zu den Menschen, die an Hyperthermesie ja leiden oder dieses, man kann es als Fähigkeit sehen, man kann es aber auch natürlich als Bürde sehen, weil diese Menschen sich oft ein bisschen schwer tun, in der Gegenwart zurechtzukommen, weil sie halt ganz viel sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Und da hat irgendwas bei mir im Kopf Klick gemacht, weil ich wollte eben eine Italien-Geschichte erzählen und ganz viele von uns haben ja Erinnerungen an Italienurlaube, die man vielleicht in der Kindheit gemacht hat. Und da dachte ich mir dann, wenn ein Mensch, der dieses hypertypzymestische Syndrom hat, dazu gezwungen wird, nach Italien als Ermittler zu gehen und er hat da ganz viele Kindheitserinnerungen, hinter denen sich vielleicht dann auch noch ein düsteres Familiengeheimnis verbirgt, dann kommt man einer spannenden Geschichte schon näher. Und wie das dann so ist, man sammelt Ideen und so hat sich dann die Figur dieses Paolo Ritter rauskristallisiert. Und in seinem ersten Fall, Mord in Parma, musste er eben nach Italien gehen und da im Auftrag des LKA im Prinzip Nazi-Raubkunst zurückgeben, die in München gefunden wurde. Und so kam er dann in den ersten Fall und hat sich dann auch mit der Vergangenheit seines Bruders befasst, der in Italien gelebt hat und zwischenzeitlich verstorben ist, und kam so zum einen an dieses ominöse Hotel, von dem ich zuvor schon erzählt habe, und zum anderen auch an die Lucia. Lucia ist eine Italienerin, die aus dem Süden Italiens stammt und die das Restaurant dieses Hotels betrieben hat für Paolos Bruder. Und mit ihr kommt er nun zusammen und sie ist das genaue Gegenteil von ihm eigentlich. Er lernt eigentlich durch sie überhaupt mit dieser italienischen Lebensweise umzugehen, aber auch mit dem Leben selbst umzugehen. Also es ist, auf der einen Seite sind es Krimis, und auf der anderen Seite geht es in den Büchern auch ganz viel um zweite Chancen. Ich gehe davon aus, dass man so einen Italien-Krimi gerne im Urlaub liest. Und ich lese im Urlaub gern was über zweite Chancen. Jeder von uns hat im Urlaub so ein bisschen auch immer so den Wunsch, das, was war, Revue passieren zu lassen. Und man geht vielleicht mit neuen Ideen oder mit neuen Vorsätzen gestärkt wieder in den Alltag nach diesem Urlaub. Und das wollte ich auch so ein bisschen widerspiegeln in den Romanen.
Das klingt total spannend. Auch vor allen Dingen die Vorstellung, dass jemand sich an all das erinnert, sicher sehr fasziniert, aber das muss eine unglaubliche Bürde sein auch. Also das muss ja von einer Flut von Dingen und Eindrücken überwältigt werden, dass ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann, wie man das schafft. Also man muss wahrscheinlich lernen, Teile davon irgendwie komplett abzuschalten, weil sonst wird man ja durchdrehen.
Tatsächlich gibt's, also da das natürlich nicht so verbreitet ist, hat die Psychologie da auch noch gar nicht so viele Antworten darauf gefunden. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass Betroffene Strategien erarbeiten müssen, wie sie irgendwie das in den Hintergrund drängen und dann trotzdem versuchen, mit Alltagsaufgaben umzugehen. Bei Paolo Ritter ist es so, da er sich an alle Begegnungen mit Menschen sehr intensiv erinnert, ist es dann natürlich auch so, wenn dann ein Mord passiert ist, dass er sich mit den Mordopfern immer noch unterhalten kann. Die treten im Roman in Zwiesprache mit ihm. Die wissen natürlich nie mehr als er selbst, denn es spielt sich ja im Grunde alles in seinem Kopf ab. Aber alles, woran er sich erinnern kann, wissen diese Figuren natürlich auch. Und das gibt dann den Roman so ein ganz leicht surreales Element, wobei es verschwimmt nie und man weiß immer ganz genau, was passiert. Also es ist jetzt kein Roman, wo man so ganz genau aufpassen muss, weil man sonst irgendwie total raus ist. Man kann die trotzdem ganz gut zur Unterhaltung lesen. Aber es hat eben so dieses besondere Quäntchen, dass eben die Mordopfer im Grunde als handelnde Figuren auftauchen.
Das ist auch, also ich wüsste jedenfalls nicht, dass ich sowas schon mal gelesen hätte. Wie bist du da drauf gekommen?
Das hat sich tatsächlich eigentlich konsequent aus dieser Idee entwickelt, dass er eben diese ganz intensiven Erinnerungen hat. Und ich dachte mir beim Schreiben des ersten Bandes, ja Moment, wenn er sich so intensiv erinnert, dann, also wenn es so ohnehin so ist, dass immer wieder mal Figuren aus seiner Vergangenheit vor seinem geistigen Auge auftauchen, so real, als ob sie tatsächlich vor ihm stünden und er mit denen in Zwiesprache tritt, dann kann es natürlich mit den Mordopfern ganz genauso passieren. Und das macht natürlich, gibt diesen Krimis dann auch so eine extra Prise, so eine gewisse Würze, von der ich am Anfang eigentlich auch noch nichts wusste. Das war was sich tatsächlich beim Schreiben entwickelt hat.
Mhm. Und wie gehen die anderen Figuren sozusagen mit Paolo um? Weil die kriegen das ja wahrscheinlich auch mit und finden es eher ungewöhnlich. Also wahrscheinlich hatte er es auch in dieser Hinsicht nicht besonders leicht.
Der hat es tatsächlich
oder gleich. Hält er das irgendwie geheim oder so? Mhm.
Ja, er versucht es, aber das geht auch nicht immer, weil er sich manchmal mit den Leuten auch laut unterhält, die er sieht. Mhm. Also er kriegt es auch mit Lucias Hilfe immer besser in den Griff. Aber was ganz lustig ist, als ich den ersten Band geschrieben habe, das war 2019, und ich habe mir so verschiedene so Eigenheiten ausgedacht, die mit denen Paolo sich so ein bisschen von Normalos abgrenzt, und dazu gehörte unter anderem, dass er immer ein Fläschchen Desinfektionsmittel dabei hat, mit dem er sich ständig die Hände desinfiziert. Nur als der Roman dann erschienen ist, war es so, dass fast jeder hier im Lande so ein Fläschchen dabei hatte, weil der Roman tatsächlich dann während des ersten Lockdowns erschienen ist. Und das war ganz lustig, als man das dann gelesen hat, hat man eigentlich gar kein seltsames Empfinden mehr dabei. Also ich habe den Roman, wird bei dir wahrscheinlich auch so sein oder wird euch beiden so gehen, wenn man das Buch dann hat, dann schlägt man es natürlich auf und blättert es durch und liest so ein bisschen rein. Und eine der ersten Szenen, die ich da so quer gelesen habe, war eben die mit dem Desinfektionsmittel. Und ich dachte mir noch, was soll daran irgendwie seltsam sein? Das macht doch jeder.
Warst du deiner Zeit weit voraus?
Sozusagen, also, genau. Ja, unwillentlich. Aber ich weiß auch noch, als wir, also es bei Rowohlt erschien, und als wir uns über das Cover unterhalten haben, kam eben vom Verlag der Vorschlag, so ein sehr, sehr schönes, stimmungsvolles Bild von der Piazza in Parma aufs Cover zu nehmen, was er wirklich sehr, sehr schön aussah. Aber ich weiß auch, dass ich im ersten Moment so ein bisschen Angst hatte, weil auf diesem tatsächlich keine Menschen zu sehen sind auf diesem Bild. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang so, also weil damals waren die Nachrichten eben voll, gerade von Italien, mit Bildern, wo man also menschenleere Plätze sah, alles wie leergefegt und die Hotels leer und die Strände leer und nirgendwo ist einer und keiner darf mehr und keiner mag mehr. Und dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass sich negative Vibes irgendwie durch dieses Buch dann auf den Leser oder auf den potenziellen Käufer übertragen könnten. Der Verlag hat mich dann beruhigt und hatte zum Glück auch recht. Aber es ist doch interessant im Nachhinein, wie man damals dann gedacht hat. Ist ja noch nicht so lange her.
Nee, vor allen Dingen, normalerweise ist man ja eigentlich, wenn man sich so Buchcover anguckt und wenn irgendwelche Landschaften da drauf abgebildet werden, da sind ja nie Leute drauf oder zumindest extrem selten. Es ist immer eine schöne Landschaft oder Platz.
Ja,
ist ja jetzt nicht bevölkert von Touristen, auch wenn es in einem Touristenort spielt oder so. Ne? Das ist ja eigentlich normal.
Genau, war mir auch bis dahin aber nie aufgefallen, aber auf einmal.
Ja, ja, ist schon irre. Also bei dem Band 2, Tod in Rimini, da wäre man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, weil das ist ja ein wunderschönes Bild, was sich so hübsch im Wasser spiegelt. Ganz toll, aber da würde man auch gar keine Figuren vermissen, also gar keine Menschen vermissen, weil es...
Genau, da wäre es mir tatsächlich nicht so gegangen, aber beim ersten Band, ja, wo man eben diese Piazza sieht, da hatte ich auch immer so eine Assoziation, die sich aber zum Glück, die außer mir niemand hatte. Insofern ist es da nicht so schlimm. Jetzt beim dritten Band ist einfach nur San Marino zu sehen, die Burg, und auch wieder ohne Menschen, aber das geht in dem Fall auch nicht anders, weil die würden da alle runterfallen.
Im dritten Band spielt Corona aber auch eine Rolle, weil es geht dem Hotel langsam besser. Also du musst jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Fall San Marino erzählen.
Ja, der Fall San Marino ist der dritte Band der Reihe. Tatsächlich spielt der nach der Pandemie. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich das machen soll, denn dieses Hotel ist ja in Cervia in der zweiten Reihe hinterm Strand. Und natürlich lebt dieses Hotel vom Tourismus, und Paolo und Lucia haben also wirklich das ganze Geld und alles, was sie hatten, in die Renovierung dieses Hotels gesteckt. Und dann kam die Pandemie, und ich hätte jetzt natürlich einen Roman schreiben können, der während der Pandemie spielt, wo alle mit Masken rumlaufen und irgendwie es dem Hotel ganz furchtbar geht. Aber es soll ja auch ein Roman sein, den man im Urlaub liest und der der Erbauung dient und nicht unbedingt der Erinnerung an Dinge, die wir wahrscheinlich alle lieber vergessen wollen. Insofern habe ich mich entschieden, den nächsten Roman nach der Pandemie spielen zu lassen, aber die Nachwehen sind noch zu bemerken, da es dem Hotel tatsächlich ist. Das sind ja auch Ängste, oder Sorgen, die Tourismusbranche tatsächlich auch betreffen, ja nicht nur in Italien, bei uns ja auch. Das sind natürlich Kredite, die man aufgenommen hat, die man bedienen muss. Und erst jetzt kommen die Gäste so langsam wieder zurück und auch noch ein bisschen zaghaft. Und die Gäste sind auch nicht so ganz einfach. Da hat Paolo dann schon ein bisschen zu kämpfen. Aber grundsätzlich spielt das Ding nach der Pandemie. Das war mir eigentlich ganz wichtig. Ja, in dem Roman geht's um, wie der Titel schon sagt, spielt in San Marino. San Marino ist ein Zwergstaat, die älteste Republik der Welt, heißt es, im Jahr 300 gegründet. Und dieses Ländchen hat's irgendwie geschafft, durch die Geschichte hindurch, durch eine auf der einen Seite sehr geschickte, aber dann auch irgendwie einfach glückliche Politik, sich immer mit den richtigen Leuten zu verbünden. Die waren nie neutral, so wie die Schweiz, sondern die haben immer sehr geschickte Bündnispolitik betrieben, haben sich mal mit dem Kirchenstaat verbündet oder dann mit dessen Gegnern. Ist immer irgendwie so geschafft, dass die Leute, die Adligen, die es damals gab, immer die Finger von San Marino gelassen haben. Und so haben die es tatsächlich geschafft, unabhängig zu bleiben bis zum heutigen Tag. Also quasi ein Land, so ein Zwergstaat in Italien. Also Verteidigungspolitik überlassen sie den Italienern. Sie haben jetzt kein eigenes Militär, aber sie haben eine eigene Polizei. Und in diesem kleinen Zwergstaat, der also tatsächlich auf einem großen Felsen sich, also das Stadtzentrum, der alte Kern befindet sich auf diesem Felsen von San Marino, und da führen wirklich täglich Touristenströme hin, und auch Paolos Ermittlungen führen ihn dahin, weil er einen Gast in seinem Hotel hat, der alsbald eines recht ungewöhnlichen Todes stirbt. Er stürzt nämlich vom Felsen von San Marino, und damit fängt der Fall an. Das Buch heißt ja auch Der Fall San Marino.
Moni, bist noch da?
Ich bin noch da. Ich höre begeistert zu. Ich mache auch Notizen.
Wo du noch hinfahren musst, jetzt oder was du lesen willst?
Eher lesen, ja. Nee, tatsächlich, Emilia Romagna war ich für 6 Wochen, als ich sozusagen den Sinn meines beruflichen Lebens gesucht habe. Da bin ich dort irgendwie plötzlich stecken geblieben. Und daher ist es sehr spannend, bestimmt auch so ein Buch von der Region zu lesen und dann auch so eine Reihe. Also ist auf jeden Fall...
Das ist schön, das ist wirklich eine schöne Ecke, muss man wirklich sagen. Ja. Gar nicht so bekannt, also jeder kennt natürlich so die Highlights, aber dass das alles eigentlich in derselben Gegend liegt, ist eigentlich weniger bekannt. Auch kulinarisch übrigens eine ganz wichtige Ecke, weil viele der Paradegerichte, die wir so unter italienischer Küche verstehen, kommen tatsächlich aus der Emilia.
Genau. Ja, Parma, Passamico.
Ja, genau, Parma, ganz genau. Und natürlich Spaghetti Bolognese. Aber mir fällt gerade auf, während ich so erzähle, dass tatsächlich in dem Buch keiner Fahrrad fährt. Das sollte ich vielleicht ändern jetzt dann in Zukunft.
Das ändert sich sowieso mit deinem nächsten Buch, Dani.
Ja, das ja ein Kinderbuch wird, wo es um Gravelbikes zur Welt kam.
Genau.
In der Emilia-Romagna kann ich aber doch auch wunderbar Fahrrad fahren, ne?
Ja, absolut.
Auf jeden Fall.
Also auch von der Landschaft her so vielfältig, dass man auch mit Mountainbike was anfangen kann. Aber mir ist gerade tatsächlich eingefallen, dass in dem Roman, glaube ich, wirklich niemand Fahrrad fährt. Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel kommt eigentlich nie vor. Die gehen viel zu Fuß oder sie fahren dann mit dem Auto, aber tatsächlich wird nie Fahrrad gefahren. Ich muss das ändern. Sehe ich ein jetzt.
Du hast ja bestimmt noch ein paar Folgen auf dem Zettel.
Ich hätte doch Ideen für viele schöne Romane. Also da kommt es natürlich jetzt ein bisschen auch auf die Leser an, ob die auch den dritten Roman wieder so dufte finden wie die anderen beiden. Und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht.
Ist ja jetzt nicht der erste Italien-Roman. Bist du bewusst in die Gegend? Weil Venedig kann man nicht
mehr lesen. Ja, es gibt natürlich sehr viel gibt es schon. Ja. Also die meisten Gegenden sind tatsächlich auch schon abgegrast. Die Emilia, wie gesagt, hat eigentlich viel zu bieten. Ist aber jetzt nicht ganz so, gehört jetzt nicht zu den Dingen, die Leute zuerst nennen, wenn sie jetzt an Orte in Italien denken. Da kommt natürlich erst Toskana, Florenz und Venedig und sowas. Klar, war natürlich ein Grund. Der andere Grund, weil ich speziell dieser Gegend auch schon verbunden bin, weil ich da auch selber schon oft war und auch Urlaub gemacht habe. Das hat alles eigentlich zusammengespielt. Und natürlich auch mit der Figur des Paolo Ritter, die auch ein bisschen ungewöhnlicher gestrickt ist. Du überlegst dir ja schon, welche Geschichte willst du erzählen und warum willst du sie erzählen? Welchen Grund hast du jetzt vielleicht von den vielen Italien-Krimis, die es ja auch schon gibt, jetzt nochmal einzuschreiben? Und das hat alles eigentlich alles reingespielt. Also mal eine Gegend zu nehmen, die weniger beackert ist bislang, und aber auch eine Figur mit einem interessanten Setting zu nehmen.
Also ich finde es total spannend, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht nur die Figur an sich, sondern mich interessiert auch tatsächlich Cervia, weil ich bin nie da gewesen, aber meine Eltern waren da. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie so eine schwierige Zeit da hinter mir habe. Und so ein bisschen versuche ich jetzt mal auf den Spuren meiner Eltern zu wandeln, auch in meiner Heimatstadt, in die ich wieder gezogen bin, jetzt vor kurzem. Und vielleicht würde ich irgendwann auch mal hinfahren, aber vielleicht erstmal fange ich mal literarisch an und gucke, wo meine Eltern so gewesen sind. Und das Hotel steht ja in Cervia, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, so. Also würde mich schon auf jeden Fall reizen.
Das so Hotel tatsächlich ist fiktiv, wenn man das Hotel sucht. Man wird's, es gibt die Straße, es stimmt alles ganz genau, aber das Hotel, auch wer es sehr intensiv sucht, wird es nicht finden. Es ist ein fiktives Hotel, aber tatsächlich ist, ja.
Entschuldige? Es wird mir schon reichen, sozusagen einfach die Stadt kennenzulernen. Es muss ja jetzt nicht das Hotel genau an dem Ort stehen. Also das, man findet ja nee, gerne mal so, wie es einfach passt. Ne?
Ja, die Stadt kannst du tatsächlich so kennenlernen, wie sie im Roman beschrieben ist. Ja. Auch mit den Restaurants und mit den Eisdielen, die beschrieben sind. Die gibt's alle tatsächlich. Und übrigens hatten auch Paolo Ritters Eltern Bezug zu Cervia. Die hatten da sogar eine Wohnung und waren da immer im Urlaub. Das spielt auch spielt da eine Rolle eben mit der Geschichte, die seine Vergangenheit betrifft. Also tatsächlich so, ja. Mhm.
Also wenn wir jetzt schon ein Buch hinkriegen, ein Crossover mit Fahrrad und wenn wir jetzt schon ein Gravelbike gekreuzt haben, können wir dann nicht auch einfach Fischland und Emilia Romagna kreuzen? Also kann jetzt nicht Cassandra Voss zum Beispiel mal in Urlaub fahren und da im Hotel einkehren?
Sie hat mich eingeladen, natürlich.
Das macht sie bestimmt gerne. Allerdings dann nicht zur Hauptsaison, weil dann ist sie mit ihrer eigenen Pension beschäftigt.
Aber die können dann Tipps austauschen natürlich, sind ja das beide stimmt, in der Hotelleriebranche tätig sozusagen.
Ja. Und wer weiß, also Cassandras Partner ist Schriftsteller, passenderweise, der schreibt unter anderem auch Thriller. Vielleicht würde er sich auch von den wahren Fällen mal inspirieren lassen.
Das klingt doch interessant.
Die da in Cervia so passieren.
Hast du dich bewusst für eine Figur entschieden, die kein professioneller Ermittler ist, oder hat sich das einfach so ergeben bei dir?
Doch, habe ich durchaus bewusst gemacht. Ich liebe Miss Marple. Und ich wollte schon, also ich gebe ja zu, es gibt zwei Gründe. Also ich liebe wirklich Miss Marple. Ich fand es schon immer faszinierend, dass ein Privatmensch besser ist als die Polizei. Und was ich gestehen muss, ist diese ganze Polizeiarbeit. Ich glaube, das ist extrem mühsam zu recherchieren. Inzwischen spielt ja nun auch ein Kriminalkommissar tatsächlich eine bleibende Rolle. Das war aber nicht geplant. Also ich hatte tatsächlich gedacht, prima, ich nehme mir eine Privatermittlerin, die ist besser als die Polizei, die ist nicht drauf angewiesen. Und aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Also der Kommissar Dietrich, der wirklich eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile spielt in den Romanen, der ist jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Und der ist natürlich auch wirklich sehr klug.
Das war bei mir eigentlich ähnlich. Also ich finde auch, dass Ermittler, die nicht jetzt direkt bei der Polizei sind, mehr Potenzial haben, was jetzt die Erzählung als solche betrifft. Man kann sich ein bisschen freier entfalten auch, wie die ihre Fälle angehen, weil die sich natürlich an kein vorgegebenes Protokoll, an keine Vorgehensweise halten müssen. Aber natürlich hat es auch Paolo immer wieder mit der italienischen Polizei zu tun und hat dann auch mit den Behörden seine liebe Not.
Ja, das mein Kommissar Dietrich hat sich da auch so, ich sag mal, ein zweites Standbein erschaffen, was keiner wissen darf. Und er ist auch nicht immer so ganz regelkonform zugange.
Sehr schön. Ich komme jetzt trotzdem nochmal mit meinem Crossover daher. Autoren oder Autorinnen machen das ja gerne auch schon mal selber, dass sie jetzt, wenn sie zwei verschiedene Serien haben, dass die dann da auftauchen oder wieder da auftauchen. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Karen Slaughter. Warum ist es so selten, dass jetzt ein Autor und eine Autorin ihre beiden Krimis vermischen? Sind wir dann wieder bei den Verlagen?
Ja, wahrscheinlich schon, oder?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also ob es da irgendwelche Rechtefragen gibt oder ich weiß es wirklich nicht. Eigentlich würde es sich ja anbieten, auch für die Verlage, weil wenn man die Leser quasi mitnähme, das wäre ja eine gegenseitige gute Sache.
Der erste Krimi, der bei Sprenger spricht, geboren wurde. Endlich im Prolog. Fett. Ganz, ganz fett. Wunderbar. Das kriegen wir doch hin. Mit einem Bestseller-Autor und verheiratet, du wirst doch mit einem anderen Mann schreiben können.
Ja, das habe ich ja schon getan. Also so ist es nicht. Da hätte ich keine Probleme mit. Es sei denn, wobei es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wenn man zu sehr seine eigenen Wege gehen will, ein bisschen muss man sich schon aufeinander einlassen. Das kann durchaus funktionieren. Hat bei uns ja auch funktioniert. Es war zwar kein Krimi, sondern es war ein Jugend-Fantasy-Roman, den wir zusammen geschrieben haben, aber das klappte.
Also wenn wir das machen, wir widmen dir das Buch, Christian, auf jeden Fall.
Gute Idee.
Noch ein Grund mehr ist jetzt nicht zu machen. Ich habe das schon verstanden, die Spitze.
Nein, es ist tatsächlich so. Ich glaube, also ich habe auch schon Bücher mit Autoren zusammengeschrieben, wobei dieses Zusammenschreiben sich ganz, ganz unterschiedlich definieren kann. Also das kann sein, dass man einfach nur zusammensitzt und sich gemeinsam einen Plot überlegt und dann arbeitet jeder eine Hälfte des Buchs aus, um es ganz simpel zu machen. Oder aber einer übernimmt eher die Dialogszenen, der andere eher die Action-Szenen. Was ich noch nie gemacht habe und was ich mir wahnsinnig mühsam vorstelle, ist tatsächlich gemeinsam im selben Zimmer zu sitzen und es wirklich gemeinsam zu schreiben. Also sich jeden Satz, ich weiß nicht, wie es dir ging, Corinna, aber sich wirklich jeden einzelnen Satz gemeinsam abzuringen, das stelle ich mir mühsam vor.
Nee, das geht auch nicht, glaube ich. Also man muss schon sein eigenes insofern selber erstmal schreiben und sich dann hinterher damit zusammen. Natürlich muss man vorher sich den Plot überlegen und wissen, wo man eigentlich hin will. Aber es muss schon zuerst geschrieben werden und dann zusehen, dass man das irgendwie zusammenkriegt. Sich gegenüber zu sitzen und tatsächlich jeden Satz zu überlegen oder auch nur jedes Kapitel zu überlegen, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Kann man vielleicht machen, aber das wäre auch nicht meins. Und ich glaube, das würde viel, viel Zeit kosten, weil man also erstmal machen und dann zusehen, dass es zusammen, also natürlich muss man vorher schon wissen, dass es zusammenpasst, aber alles wird nicht zusammenpassen, wenn es zwei Leute schreiben, aber ich glaube, das ist das Sinnvollste, man macht erstmal und fügt es hinterher zusammen.
Also war auch bei allen Projekten so, an denen ich bislang gearbeitet habe, wo mehr Autoren im Einsatz waren, hat man das tatsächlich auch so betrieben, ja.
Carsten Henn hat mal in einer Ausgabe, müsste ich jetzt nachgucken, müsste er dann selber googeln, in einer Ausgabe erzählt, wo sie mit 8 Leuten tatsächlich in einem Raum saßen und zu 8 irgendwie versucht haben, was zu schreiben. Ansonsten kenne ich auch nur die anderen Geschichten, also Ursula Poznanski und Strobel haben es so gemacht. Da hat einer sein Kapitel geschrieben und hat es dem anderen geschickt und der andere musste dann da einfach wieder anknüpfen, fand ich auch hochspannend. Aber einige habe ich jetzt auch schon kennengelernt, die schreiben tatsächlich, die haben parallel geschrieben, also via Zoom oder via Skype, parallel zusammen am Computer gesessen, fand ich auch ganz spannend. Oder aber so, wie ihr es jetzt gesagt habt, ne? Moni, was sagt die Sportlerin denn oder Fahrradfahrerin? Du bist ja auch eher Einzelkämpferin.
Das würde ich nicht so sehen, obwohl mir das immer wieder gesagt wird. Aber bei solchen Projekten, zwar bin ich die dann die Pässe fährt oder über die Alpen fährt, aber da ist ja ein Team dahinter, im Hintergrund, was mich vorbereitet und wo wir zusammenarbeiten. Also ist auf jeden Fall ein Teamarbeit.
Aber ist ja kein Mannschaftsfahren.
Das ist richtig. Aber ist immer eine Definition, was ist ein Team, gell? Muss man wirklich alle hintereinander fahren, um das dann als Team zu sehen? Oder jeder hat eine andere Funktion? Und daraus kann man dann auch was Größeres bauen. So ist, nehme ich auch an, wenn man halt zusammen schreibt, anstatt sich auf den Füßen zu stehen, dass man ja das unterteilt und dann eine Synergie formt.
Es ist sogar so, wenn man nicht zusammenschreibt. Also sogar wenn du allein ein Buch schreibst, ist es letztlich natürlich eine Teamarbeit. Also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, irgendwann geht es an den Lektor oder an die Lektorin, die ja auch wieder ihren Input gibt. Und auch der Verlag, der sich dann wirklich da reinhängt und ein Buch rausmacht. Ob es jetzt der Grafiker ist, der für das Cover zuständig ist, oder dann der ganze Satz. Gerade auch beim Kinderbuch ist vielleicht noch mehr als beim Erwachsenenbuch, weil da die Optik natürlich auch noch viel mehr mit einfließt. Aber letztlich ist es eigentlich immer so eine Mannschaftsleistung. Es ist immer ein Team-Effort, ein Buch zu machen. Also klar, es steht dann meistens halt nur einer auf dem Deckel, aber es ist schon wirklich eine gemeinsame Anstrengung.
Wir haben viel gelernt und auch vieles, was ihr verwenden könnt. In der nächsten Ausgabe lernt ihr dann Dinge kennen, die kein Mensch wissen muss. Da ist Dr. Jens Völl dabei. Völlig nerdiges Wissen heißt das dann. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich darf mich bei euch dreien ganz, ganz herzlich bedanken. Moni, hast du dich wohl gefühlt? Willst du jetzt wieder zurück zu James Bond?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Nee, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und hat mich auch wirklich sehr gefreut, Corinna und Dani kennenzulernen. Und aber natürlich dich, Christian.
Du willst aber jetzt nicht wieder Agentin werden.
Nein, die Zeiten sind vorbei.
Im Mai gibt's noch was ganz Besonderes von dir zu sehen, Moni. Das wollen wir nicht vergessen.
Genau. Tatsächlich die Filmpremiere, also von der 124 Pässe Challenge, ist ein Filmteam mitgekommen und es wurde ein Film gedreht darüber, das heißt Freigefahren. Und ja, den gibt's dann auch auf YouTube zu sehen danach, 80 Minuten lang, alles über, was heißt, sich große Ziele sich zu setzen und sie zu verfolgen. Und auch das Thema ein bisschen so Frauen, Female Empowerment ist auch damit drin, eingebunden.
Guck mal, was im Mai alles so herausgekommen ist. Dani, danke auch dir.
Ja, ich danke. Mir hat es großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Ja, ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Es war super schön. Ich habe viel gelernt. Ich habe eine neue Serie für mich entdeckt. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich doch nochmal die Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Aber ich glaube, doch eher beim Zugucken.
Das ist ja auch immer noch eine Alternative. Dankeschön und tschüss.
Danke dir, Christian.
Tschüss. Tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.